Wow.
What a town. What a town. I love it.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Axel.
Ich bin MV.
Und das ist Wir und die Musikwelt. Unser zweiter Videoblog, Podcast zum Thema Wir und die Musikwelt.
Wir und die Musikwelt. Ja, wir sind ganz neu. Wir sind also, ihr wisst ja, wie es ist. Wenn was neu ist, dann ist es oft unperfekt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir so perfekt werden wollen. Denn
auf gar keinen Fall.
Unperfekt, also dieser Perfektionismus, der macht einen auch krank auf Dauer.
Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das beide machen, weil wir so unperfekt sind.
Ja.
Aber wir sind auch so ein bisschen Perfektionist. Du bist ein bisschen ein Perfektionist, finde
ich. Ja, und das steht mir oft im Weg. Ich habe dann oft so das Gefühl, Alter, mach dich mal locker.
Ja.
Und sei nicht so... Ne. Mach mal einfach ein bisschen, beruhig dich.
Auch ein bisschen nervig. Das ist vielleicht auch ein tolles Thema für eine neue Folge. Perfektionismus beim Recorden.
Absolut.
Irgendwie. Ist das geil? Ist es nicht geil? Die ganze Schneiderei, die ganze Editiererei, Overdubberei.
Ist ein Thema. Könnt ihr euch das einfach mal notieren für uns? Weil wir haben hier gerade zu tun.
Unser heutiges Thema.
Anderes Thema, genau. Das ist, wir haben ein anderes Thema. Nämlich, wir haben lange überlegt, oder eigentlich gar nicht so lang, aber wir haben so ein bisschen gebrainstormt, neben unserer Streaming-Debatte. Was gibt's noch für Themen, die Musiker oder die auch Nutzer von Musik oder Musikinteressierte interessieren könnte?
Und was mal als Kontrast nichts Politisches, nichts Wirtschaftliches, sondern so ein bisschen ein Alltagsthema. Und zwar Fluch und Segen. Zugleich.
Wie nutze ich die Toilette im Turbus?
So ähnlich, auch ein Thema.
Auch ein Thema.
Nein, das Thema heute ist In-Ear-Monitoring.
In-Ear-Monitoring.
Wir haben uns überlegt, weil das so wirklich unser täglich Brot ist, auf jeden Fall. Die Frage, wie hört man sich auf Bühnen, im Studio und so weiter? Für diejenigen, die überhaupt nicht von der Musik sind, nicht aus der Musikbranche kommen, aber vielleicht Musik lieben. Wenn man auf Konzerte geht, dann sieht man immer die Künstler auf der Bühne spielen und entweder stehen vorne diese großen schwarzen oder braunen, freut sich jetzt hier eine Firma.
Oder weißen.
Selten weiß.
Selten weiß.
Monitorboxen, das sind Lautsprecher, wo ein Monitor-Sound rauskommt. Das heißt, wenn ich jetzt der oder die Sängerin bin, vorne stehe, ich will mich natürlich selber gut hören können. Und dann habe ich eventuell so eine Box oder so auch zwei vor mir stehen. Und da kann ich dann dem sogenannten Monitormischer, dem Monitormann oder der Monitorfrau sagen, mach doch bitte mal an dem Lautsprecher, der vor mir steht, nur mich laut oder vielleicht den Gitarristen laut.
Ja.
Das hat man früher immer so gemacht. Das macht man auf kleinen, auf großen Bühnen mit diesen Boxen. Die sind schwer, die sind laut. Das ist immer so ein Für und Wider. Und irgendwann hat man quasi angefangen mit In-Ear-Monitoring. Also, dass man sich keine riesengroßen Kopfhörer aufsetzt stattdessen, sondern Kopfhörer, die im Ohr drin sind, kleine In-Ear-Kopfhörer. Und das verändert alles total. Das ist Fluch und Segen zugleich. Und über dieses Thema wollen wir sprechen. Wo macht es Sinn, es zu tun?
Ja,
macht es Sinn, es zu tun?
Wann macht es Sinn? Warum tut man es überhaupt? Und so, ne? Und klar, ich meine, es ist jetzt, also wenn man jetzt, wir versuchen es natürlich immer so ein bisschen breit zu fächern hier und auch so für Musiknutzer interessant zu machen. Und da gibt es ja auch immer mehr Menschen, die Bluetooth-Kopfhörer im Kopf haben, im Ohr haben, so kleine Dinger. Mhm. Es wurde ja auch alles immer kleiner. Aber klar, speziell geht es schon darum, wenn man auf die Bühne guckt, da stehen jetzt Typen, die oder Frauen, die Kopfhörer im Ohr haben und sich selbst damit kontrollieren können. Also die Musiker haben ihre Signale und die Signale der ganzen Band in Kontext auf dem Kopfhörer, damit die kontrollieren können, was sie überhaupt spielen müssen und
damit
alles hören.
Damit man gut klingt, damit man gut intoniert, damit es nicht schief klingt, damit es nicht out of Rhythmus ist.
Und umso besser das klingt und umso besser es vor allem handwerklich gemischt ist, weil es gibt auch immer den Monitormann, der die Signale dann dementsprechend abstimmt für die Band, ist es natürlich wichtig, dass man gute Kopfhörer hat, die teilweise auch natürlich relativ teuer sind. Nur so viel zum Thema für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was In-Ear-Monitoring ist. Das ist der Fall, Musiker haben Kopfhörer auf der Bühne und in anderen Situationen und nicht mehr diese großen Boxen, die vor einem auf der Bühne stehen. So.
Genau. Im Studio Es ist immer schon gang und gäbe, dass man mit Kopfhörern arbeitet, meistens zumindest. Ja,
warum eigentlich?
Warum eigentlich? Total einfach zu erklären, weil wir haben jetzt hier Mikrofone zum Beispiel, wir reden in ein Mikrofon rein, aber wir sind hier zwei Typen, die gerade reden. Es ist drumherum nichts. Mhm. Wir haben kein lautes Schlagzeug, wir haben keine lauten Gitarrenverstärker gerade, die am Plärren sind. Jetzt brauchen wir gerade keine Kopfhörer, weil wir hier, ich höre meine Stimme, ich höre deine Stimme über den Raumklang, deswegen haben wir keine Kopfhörer auf. Das Mikrofon nimmt das auf, was wir gerade tun. Wir haben gar keinen Stress. Wenn es aber so wäre, dass jetzt neben mir ein Gitarrenverstärker und ein Schlagzeuger sind, dann würde ich meine Stimme nicht mehr hören, weil die einfach viel lauter sind. Ja. Deswegen bräuchte ich ein Monitoring für meine Stimme. Und über Kopfhörer kann man das natürlich wunderbar lösen, mit dem riesen Vorteil, wenn ich jetzt hier keinen Kopfhörer hätte, sondern eine Box vor mir stehen würde, die auch noch laut wäre, dann würde diese Box ja eine Übersprechung erzeugen auf das Mikrofon, in das ich gerade spreche. Und dann hat man einen ungewollten, eine Übersprechung oder einen Spill, wie die Engländer, Amerikaner sagen, die für Recordings, für Aufnahmen nicht cool sind. Und deswegen ist im Studio eigentlich total gang und gäbe, dass man mit teilweise auch sehr großen Kopfhörern arbeitet, um eben
die Signale zu trennen.
Zu trennen, genau. Ja. Damit man ein gutes Aufnahmesignal hat und trotzdem ein gutes Monitoring hat. Aber jetzt will man natürlich auf einer Bühne nicht mit so riesengroßen Kopfhörern stehen, weil es einfach nicht gut aussieht. Und jetzt gab es eben die Entwicklung dieser wunderbaren Kopfhörer, die man sich ins Ohr stecken kann. Und jetzt ist einfach die Frage, ist das geil? Wann ist es geil? Wie funktioniert es überhaupt? Für wen funktioniert es gut? Für wen funktioniert es schlecht?
Ja.
Wie ist es denn bei dir? Wie kannst du sagen, wie viele Gigs spielst du mit in dem Monitoring? Wie viele spielst du ohne?
Also ich habe...
Prozentual.
Ich muss sagen, ich spiele im Moment zurzeit eigentlich fast nur noch Gigs mit In-Ear Monitoring. Es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. Wenn ich jetzt natürlich, man muss immer unterscheiden Live und Studio, das ist ein krasser Unterschied natürlich. Ja, im Studio muss ich, wie du es schon gesagt hast, einen Kopfhörer aufhaben. Live ist es so, dass man natürlich noch viel von der Umgebung hört. Also ich kann den Schlagzeuger irgendwie hören, ich kann hören, wenn ein Saxophon spielt. Ich höre aber nicht, wenn ein E-Piano ohne Box spielt, klar. Das
oder meine Flöte hörst du denn zum Beispiel auch nicht, weil die so leise ist.
Ja, die ist auch schon mal laut.
Die ist sehr leise.
Die kann auch sehr laut sein, Freundchen. Aber in der Regel, klar, braucht man da eine Kontrolle über Kopfhörer. Also bei mir ist es speziell so. Ich ist zum Beispiel die Situation, ich spiele irgendwo in einem kleinen Club mit einer Coverband und ich stehe direkt neben dem Schlagzeuger. Oh, jetzt ist die Kamera ausgefallen. Nee, das iPad ist ausgefallen. Ist nicht so schlimm. Machen wir einfach aus. Wir machen nämlich hier einen Videopodcast, wie ihr schon wisst. Man kann uns sehen und hören. Was natürlich dazu führt, dass man uns vielleicht angucken muss. Aber ihr könnt es auch nur audiomäßig checken. Also das könnt ihr entscheiden. Aber wer will, bei YouTube kann man den Videopodcast angucken. Zurück zum Thema. In-Ear Monitoring. Ich bin im Club, im kleinen Club. Der Schlagzeuger steht direkt neben mir und die Snare Drum hat ungefähr 8 Milliarden Dezibel direkt in mein Ohr. Und genau, bam, die ganze Zeit. Und irgendwann merke ich so, wenn ich nach Hause gehe, pfeift mein Ohr die ganze Zeit. Ne? Man liegt dann so nach dem Gig im Bett und hat die ganze Zeit. Also es ist einfach fürs Gehör relativ unangenehm, wenn Klangquellen auf der Bühne zu laut einfach sind. Also für mich ist es zum einen mal ein Gehörschutz. Ich kann mich einfach besser schützen und bin nicht so gestresst nach dem Gig, gerade wenn der Gig vielleicht mal ein bisschen länger ist. Klar. Und dann ist es so, dass ich mir natürlich mittlerweile ist die Technik auch so gut, wirklich so einen Sound geben lassen kann aufs Ohr, der für mich optimal ist. Ich kann alle Signale trennen, ich kann die Sänger gut hören, ich kann alle Musiker gut hören und ich habe danach keinen Schädel, der nur noch pfeift und so. Das sind die beiden Hauptgründe, warum ich da ein In-Ear-Monitoring aufsetze, bei so kleinen Gigs.
Also bei mir ist es so, wir spielen ja viele Gigs zusammen.
Ja.
Also die Schnittmengen, die wir haben, sind, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, singen meinen Song, tun wir zusammen. Das ist ja eine andere Situation. Das ist immer Fernsehrecording, ist ein bisschen special, aber da reden wir vielleicht auch nachher nochmal drüber. Gregor Meile, eine ganz normale Live-Bühne mit Publikum, relativ mittel bis große Bühnen, würde ich mal sagen.
Ja.
Da spielen wir zusammen, da nutzen wir ausschließlich in dem Monitoring. Es gibt nur eine Person, die keins auf der Bühne verwendet, das ist der Herzi, der Geiger.
Stimmt.
Der Einzige, der keinen in dem Monitoring verwendet.
Der hat einen klassischen Monitor, eine Box, die laut ist.
Genau.
Ja.
Ansonsten, ich spiele bei Bab, da sind wir alle komplett mit in dem Monitoring.
Ja.
Mittlerweile. Die Band war früher natürlich nicht auf Indie-Monitoring, aber irgendwann ist es geswitcht und seitdem ist die Bühne auch viel leiser. Was ist natürlich ein Riesen, das darf man, das ist ein Thema. Mhm. Je weniger Lautsprecher auf der Bühne sind, desto tendenziell wird die Bühne leiser. Was ich aber nicht teilen kann, oder so, andersrum, bei mir ist es auch noch, die anderen Gigs, die ich spiele, sind auch, ich würde auch sagen, 99% sind aktuell für mich mit Indie-Monitoring. Ich habe früher viel mehr Jazz-Gigs gespielt, was ich aktuell nicht mehr so viel tue. Die waren dann häufig auch mal einfach rein akustisch, mhm. auch in kleineren Venues oder auch mal in einer Situation, wo man sogar ohne Mikrofone gearbeitet hat, weil es nur rein akustisch war, dann brauchst du natürlich auch keinen Lautsprecher oder keinen Kopfhörer. Aber das Thema, was du sagst, dass du relaxed nach Hause gehst und es nicht pfeift, das kann ich leider nicht teilen. Es liegt aber daran, dass ich Bläser bin, da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Ich muss mein In-Ear-Monitoring so laut machen, leider,
wow, echt?
Um so spielen zu können, dass ich gut spiele. Das hat leider das Problem, das ist vielleicht ein spezielles Bläser-Thema, das würde ich gerne auch noch nachher dann anschneiden. Ich muss extrem haushalten mit der Lautstärke, um nachher nicht nach Hause zu gehen mit einem Pfeifen im Ohr. Also für mich ist In-Ear-Monitoring wirklich Fluch und Segen zugleich. Ich würde lieber ohne spielen, aber die Vorteile überwiegen, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber vielleicht fangen wir mal damit an. Wo ist In-Ear-Monitoring total geil? Hm. Und das hat für mich damit zu tun, A, alle Signale sind geil. Signal bedeutet, die Gitarre klingt geil, der Bass klingt geil, die Keyboards klingen geil, die Bläser klingen geil. Die Sänger klingen geil. Ich meine jetzt nicht das Signal selbst, sondern wie es klingt. Das Mikrofon passt alles. Du hast keinen Gitarristen, der einfach mal den Volume-Regler von jetzt auf gleich plus 5 dreht und es zerschießt mir auf dem Ohr alles. Also es ist eine gewisse Disziplin, die von der gesamten Band nötig ist. Das Absolut. Ist früher vielleicht anders gewesen. Du kannst mal eben zum Amp gehen und einmal ein bisschen lauter drehen. Mhm. Das ist im Club, wenn du ohne In-Ear-Monitoring spielst, nicht so ein Riesenthema, sage ich mal.
Ja.
Sobald du Kopfhörer drin hast und ich höre dich gut und du drehst 3 dB lauter, fliegen mir die Ohren weg. Das heißt, grundsätzlich mal, Grundvoraussetzung muss sein, super Signale und eine extrem disziplinierte Band, die nach Möglichkeit das auch jeden Abend relativ gleich macht. Und eine weitere Grundvoraussetzung ist für mich, dass man einen Monitormann, eine Monitorfrau dabei hat, die oder der einen super Job macht, der die Signale super geil aufbereitet, mit ein bisschen Raum versieht, mit ein bisschen Kompression, vielleicht versieht, das hat auch nicht jeder gerne,
ja.
Dem ich sagen kann, ich will links und rechts was hören. Stereo übrigens ist Pflicht, Mono in ihr, dann spiele ich ohne.
Ja.
Wenn es Mono in ihr gibt, dann tue ich die Kopfhörer raus und spiele komplett ohne, weil ich kann nicht mit Mono in Ear arbeiten.
Krass.
Funktioniert für mich nicht. Das ist dann spiele ich wirklich lieber ganz ohne. Also Stereo in Ear, definitiv eine Person, ein Techniker, der das richtig gut macht. Dementsprechend gutes Equipment, Pult, Mikrofone. Dann macht für mich Monitor über Kopfhörer Sinn. Und man braucht natürlich eine Zeit, das einzustellen. Das kommt vielleicht auch noch hinzu, ne? Dass man das bei einer Tourprobe vorher gescheit einstellen kann und nicht in 2 Stunden, sondern man braucht leider davon einfach mal länger für. Das komplette Gegenbeispiel wäre, du kommst auf eine Bühne mit einer nicht eingespielten Band, Leute, die keine Erfahrung haben mit In-Ear, die Hälfte der Band spielt mit, die andere Hälfte spielt ohne, es gibt keinen Monitormann, der das macht und die Songs sind überhaupt nicht klar, man weiß nicht, oh, ich muss hier mal lauter und mal leiser machen. In solchen Situationen ist In-Ear für mich der Tod. So.
Es hat natürlich Vor- und Nachteile. Also ein Nachteil zum Beispiel ist, wenn zum Beispiel ein Schlagzeuger nicht mehr den Raum spielt mit dem In-Ear Monitoring.
Was macht
er? Ein Schlagzeuger spielt nicht mehr den Raum.
Ja.
Das heißt, du bist in einem kleinen Laden und du spielst, der Schlagzeuger sitzt in der Ecke und ist ein kleiner Club. Und in dieser Ecke sind vielleicht sogar Scheiben oder irgendwelche Reflektionen, die den Schlagzeuger veranlassen würden, generell anders zu spielen.
Leiser zu spielen.
Wahrscheinlich erstmal leiser. Er würde sogar vielleicht so spielen, dass die Becken oder dass irgendwelche Klangkörper nicht so viel Höhen haben. Vielleicht, keine Ahnung. Also ich würde auch meinen Verstärker wahrscheinlich anders einstellen. Ich passe mich dem Raum an. automatisch. Ja. Das passiert nicht mehr, wenn du ein In-Ear aufhast, weil du machst dir den Sound natürlich als Schlagzeuger oder als, es muss nicht unbedingt der Schlagzeuger sein, auch als Musiker oder Instrumentalist generell, passt du dir den Sound so an, dass er im In-Ear gut klingt. Es muss noch lange nicht heißen, dass der Sound im Raum gut klingt. Das ist bei kleinen Clubs, finde ich, ein Problem.
Ja.
Weil du natürlich dich in eine Welt spielst mit tollen, ne, mit toller Abnahme, Mikrofonabnahme und so weiter. Aber du klingst im Raum nicht mehr gut. Und als Musikhörer in einem Raum kriege ich immer beides mit. Ich kriege die Lautsprecher mit und ich kriege natürlich auch den Raumklang mit. Das heißt, für so kleine Räume ist es für mich generell überwiegend Gehörschutz. Aber ich kann nicht mehr beurteilen, ob wir von der Bühne gut klingen. Das heißt, die Band spielt nicht mehr den Raum.
Ja, es gibt ja tatsächlich auch in den Größenordnungen, in denen wir spielen, manchmal die Situation, dass dann der Tontechniker nach vorne kommt und sagt, Leute, I'm sorry, so wie ihr gerade spielt, ich habe die Gitarre komplett aus draußen, zum Beispiel, weil der Gitarrenamp so steht, dass er eigentlich den Raum beschallt und zu laut ist.
Es gibt natürlich Camper-Amps, wo man keine Box mehr braucht, richtig, da fällt es weg.
Genau.
Aber bei Schlagzeug ist es schwierig.
Genau.
Das ist immer laut.
So das Thema. Wir reden ja jetzt, das, was du gerade meinst, das sind ja die Instrumente, die laut sind, die grundsätzlich mal laut sind. Und wenn wir jetzt über Rockmusik zum Beispiel reden, wo du eigentlich über das Schlagzeug eine gewisse Energie brauchst, oder man ist gewohnt, dass es scheppert, dass es eine gewisse Grunddynamik hat, die einfach so ist, dass eine Energie übertragen wird. Das hat eine gewisse Lautstärke, die eventuell in bestimmten Räumen zu laut ist, sozusagen. Es gibt natürlich Trommler, die können trotzdem eine gleiche Energie erzeugen und trotzdem etwas leiser spielen.
Kommt auf den Trommler natürlich auch an,
Aber es wird immer schnell am Schlagzeuger festgemacht, aber du hast natürlich recht. Es gibt auch Situationen, wo der Trommler relativ leise spielt und der Gitarrist ist der Arsch, der mit drei Boxen auf der Bühne alles zuplärt und sagt.
Die Gitarristen sind oft der Arsch.
Aber also im Grunde, du redest über die lauten Soundquellen, die auf manchen Bühnen, in manchen Räumlichkeiten eigentlich leiser sein müssten, damit der Tontechniker einen guten Job machen kann und damit auch das Publikum unten einen halbwegs homogenen Sound bekommt.
Ja.
Dass man das falsch einschätzt, eventuell, wenn man über In-Ear-Monitoring spielt, weil man nicht mehr in der Lage ist, das so abstrahieren, wo man sich gerade befindet.
Ja, es kommt natürlich immer auch ein bisschen auf die Stilistik an. Also gerade Rock- und Punkbands machen sich, glaube ich, nicht so viel Gedanken darüber, ob es jetzt im Raum gut klingen müssen. Da geht es um Attitude und da geht es darum, das Ding zu rocken. Ne? Ja. Alles cool. Aber bei einer Gala-Veranstaltung mit einer Coverband oder einer Jazzband oder vielleicht ein Singer-Songwriter-Act, da würde man vielleicht schon eher mal gucken, dass man den Raum ein bisschen eher mitnimmt oder so. Ne? Das ist auch eine Frage der Attitude der Band an sich so. Aber ich rede jetzt auch von mir. Meine Erfahrung ist halt oft, dass der Schlagzeuger eigentlich im Raum viel zu laut ist, als würde er alleine spielen. Und die Band
Welche Schlagzeuger meinst du genau?
Also folgende Namen kann ich da nennen. Nee, also das ist ja auch verständlich. Es gibt wahnsinnig gute Drummer, die dann wirklich tierisch spielen, aber natürlich mit dem In-Ear anders spielen, als wenn sie den Raum hören würden. Ne? Ganz einfach, ohne jetzt den Drummer verurteilen zu wollen. Und es gibt Musiker, die das generell auch ablehnen dann, weil sie genau deshalb, weil sie sagen, ich will einfach den Raum hören, ich will die Leute hören, die vor der Bühne stehen, ich will im Raum sein mit den Leuten, mit dem Klang des Raumes, ich will mich nicht abschotten. Das ist ein großes Problem von In-Ear-Monitoring, ist aber überwiegend ein Problem, finde ich, bei kleinen Bühnen. Auf Riesenbühnen ist es vielleicht nicht so schlimm, ne? Weil da hört man das Schlagzeug sowieso nur über die PA. Da kriegt man vom Raum ja gar nichts mit. Diese Komponente fällt bei großen Bühnen natürlich weg.
Es gibt ja auch noch, vielleicht, das ist auch ein spannendes Thema, es gibt ja verschiedene Arten von Kopfhörern. Also wir reden jetzt zwar über In-Ear-Kopfhörer, also nur die Kopfhörer, die man von außen eigentlich nicht sieht, die im Ohr drin stecken. Aber es gibt die teure Variante, wo man quasi einen Abguss wie bei einem Hörgerät machen lässt. Und dann gibt es die in zwei Varianten. Es gibt die geschlossenen, die steckt man rein und hat dann dadurch, dass sie keine Luftöffnung haben, keine Resonanzöffnung haben, sind sie geschlossen und haben so ungefähr 20 dB, glaube ich, Dämpfung.
Ja. Die sind angepasst auf die Anatomie deines Ohrs, genau. Werden da reingegossen sozusagen. Und
man
dann
nimmt aber trotzdem immer Bassfrequenzen noch ganz okay wahr. Mhm. Also es gibt auch Situationen, wo man die drin hat und man spürt über die Bühne die Vibrationen tieffrequent. Dann gibt es diese gleichen angepassten Dinger noch mit einem Resonanzloch. Mhm. Die sind dann quasi halb offen sozusagen. Da kriegt man ein bisschen was von draußen mit.
Ja. Machst du das?
Nee, ich finde es nicht cool für mich. Mhm. Ich habe es probiert. Für mich ist der Effekt, dass man Bass verliert, also durch diese Resonanzlöcher, ist meistens ein Loch, das kann man auch wieder zumachen, es gibt damit so Stöpseln und so. Mhm. Die klingen bei mir, es geht ein bisschen Druck verloren auf dem Ohr gefühlt und ich habe weniger Bass auf dem Ohr. Und ehrlich gesagt, der Mehrwert, dass ich ein bisschen was höre von außen, der hilft mir gar nicht im Kontext. Mhm. Weil ich bin jemand, wenn ich in ihr Mix mache oder mir machen lasse, will ich immer alles da drauf haben. Ich will jeden hören. Ich will nicht selektiv hören. Das ist übrigens auch, müssen wir gleich mal drüber reden, über dieses Thema. Mhm. Dementsprechend, ich brauche dann nicht mehr nebendran noch jemanden hören, der dann eine Trompete spielt, sondern ich habe die Trompete auf dem Ohr.
Ja.
Ich brauche das nicht. Also deswegen bin ich mit den geschlossenen fein. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die spielen relativ günstige Kopfhörer. In ihr Kopfhörer, die man von den üblichen Marken Sony, Sennheiser, whatever bekommen kann, für 20 bis 80 Euro. Die kleinen Gummidinger haben, die man so reinsteckt. Mhm. Die stecken auch im Ohr, aber die haben wesentlich weniger Dämpfung. Das heißt, man hört viel mehr von außen. Ja. Ob die jetzt gut oder schlecht klingen, ist eine andere Frage. Das ist wirklich ein Geschmacksding, aber da hört man halt von außen mehr. Und dann wird man sich wahrscheinlich auch einen anderen Mix machen. Mhm. Weil man einfach man hört einfach noch andere Quellen von draußen. Und dann gibt es natürlich noch die Situation. Cut.
Das schneiden wir raus.
Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, die drei Kopfhörer gibt es.
Es gibt drei? Gibt zwei. Es gibt die
angepassten. Ich weiß, was ich sagen wollte. Es gibt die angepassten.
Ja.
Mit und ohne Resonanzbohrung.
Ja.
Dann gibt es die billigen Dinger, die man sich reinstecken kann, die auch in ihr genannt werden sozusagen. Es gibt aber auch die teuren Versionen von den Herstellern, die angepasst machen, die aber nicht angepasst sind, sondern die auch einfach so eine Universal Stöpsel-Geschichte haben.
Ja.
Das hat, glaube ich, sind einfach persönliche Präferenzen, ob die besser sitzen. Manchmal haben Leute Schwierigkeiten, wenn sie schwitzen, dass der Kopfhörer dann leicht aufgeht, dass die Basswiedergabe.
Genau, das war nämlich auch ein Thema, dass ich als Sänger, krass, das merkst du ja auch als Mensch, der die Kopfresonanz nutzt, als Bläser, merkst du das ja auch, dass sich dann der Klang unter Umständen verändert. Ich habe das oft beim Singen gemerkt, wenn ich Is gesungen habe oder A's, I's waren es oft, dass sich meine Ohranatomie dann ein bisschen verändert durch die Muskulatur und dass dann der Kopfhörer ein bisschen aufgegangen ist und man dann die Bässe nicht mehr gehört hat.
Genau.
Das hat mich komplett wahnsinnig gemacht beim Singen. Das war bei universellen Kopfhörern, die diese Gummistöpsel dran haben, das war dann nicht so.
Genau.
Das war nämlich super. Ich habe jetzt trotzdem wieder angepasste machen lassen, die ich jetzt bald bekomme, weil ich kriege jetzt neue und habe aber trotzdem die unangepassten immer noch dabei, wenn ich merke, vielleicht ist es zum Singen besser, die unangepassten.
Ich fand die ja total geil von dir. Du hast die Profile 8 von In-Ear, oder? Die
schwarzen. Von In-Ear, genau.
Die fand ich, die haben mir total gut gefallen. Mhm. Ich habe aber einen relativ kleinen Gehörgang und die haben einfach nicht gepasst bei mir. Ich habe die nicht reingekriegt. Weil ich bin natürlich als Bläser auch, ich singe ja auch ein bisschen, aber ich spiele hauptsächlich Saxophone und Flöten. Da bewege ich ja auch den Mund extrem, mache auch den Mundraum und hatte mal alte Hörer, bei denen ich das gleiche Problem auch hatte, dass es aufgeht, wenn ich so mache.
Ja.
Habe aber dann mir neue machen lassen, die auch wieder angepasst waren. Mit denen habe ich jetzt seit 4-5 Jahren gar keine Probleme. Auch beim Sommer schwitzen gar kein Ding. Deswegen bin ich damit total happy. Und die anderen haben einfach nicht reingepasst in meinen Gehörgang, leider. Obwohl mir der Sound gut gefallen hat von denen.
Ich verstehe. Also das ist ja einmal das Ding, dass es einfach mal passen muss. Ne? Und dann merke ich aber auch, also der Profile 8 von In-Ear ist sehr analytisch. Also ein wirklich krass genauer Kopfhörer. Entschuldigung. Aber er ist natürlich für Gitarristen, sage ich, sind mir die Mitten ein bisschen zu arg in der Senke. Also jetzt mal, das ist jetzt wirklich Tech Talk.
Etwas nicht direkt genug.
Genau, ich habe jetzt den direkten Vergleich. Wir haben bei Gregor Meile haben wir ja Vision Ears. Und ich habe jetzt so gerade mal gewechselt auf Vision Ears. Ich habe lange Profile 8 benutzt von In-Ear. Und mit der Vision Ear Kopfhörer hat andere Mitten.
Welcher denn für die Vision Ear? Es gibt da ganz
Nummer
viele.
6, ja. Nummer 6, ja. Das ist der VE6, glaube ich. Nennt man.
Der da gibt's mit auch. Oder ohne, ohne die Anpassung?
Ohne Flat. Flat.
Ja, den habe ich auch.
Den hast du auch.
Ich habe für mich einen Fehler gemacht damals. Wir reden jetzt wirklich über Nerd Talk, und ja. Aber dafür sind wir ja da, dafür sind wir angetreten. Ich hatte vorher den Vierer, damals noch von der Firma Ryan's Customs, auch aus Köln. Ah. Die haben mit Vision, eigentlich waren die zusammen, dann haben die Firmen sich getrennt, und ich glaube, bis zum Vierer haben die, oder bis zum Dreier oder bis zum Vierer haben auf jeden Fall eigentlich die gleichen Hörer gebaut, und dann haben die sich weiterentwickelt. Der Fünfer hat nämlich für mich zumindest gefühlt so eine hohe Mittenanhebung bei irgendwie so zwischen 1 und 5 Kilohertz, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest ja. Wirkt das bei mir so. Das mag vielleicht für Sänger interessant sein, wenn man so S- und T-Laute da mehr hört. Für mich hat der nicht funktioniert. Bei dem Vierer, den hatte ich gehört, aber nur beim Musik hören, und habe mir deswegen gekauft und machen lassen. Der Vierer ist wie so ein Loudness-Knopf an der Stereoanlage. Da werden die Bässe angehoben und die Höhen werden angehoben. Du hast ein total fettes Low-End, das obenrum löst er relativ gut auf, aber in der Mitte ist es eine Senke. Und das ist im Kontext, wenn man auf einer Bühne steht, insbesondere wenn man viele Instrumente hört, weil es eine große Band ist, finde ich, oder wenn es sehr full-rangig wird, ich brauche die Bässe. Ich als, was tue ich auf der Bühne? Ich spiele Saxophone, Flöten, Klarinetten, bisschen Gitarre und Gesang. Das sind die Dinge, die ich mache. Und da brauche ich kein Low-End. Low-End kriege ich über Vibration.
Ja, eben. Die Bühne ist ja oft schon sehr low-endig.
Als Bassist mag das ganz anders sein, aber der Vierer hat für mich nicht funktioniert. Deswegen habe ich den 2 Jahre später quasi beseitigt.
Du bist eher von vielen Bässen eher weg von Bässen.
Ich bin zum Sechser gegangen, den du jetzt Flat, auch quasi bekommst.
Ja.
Und zu dem flatten Sechser von Vision Ears, weil ich den geil finde. Der ist, hat ein okayes Stereospektrum, nicht super weit.
Ja.
Ich habe irgendwann mal den Achter bekommen zum Hören. Der war noch mal krasser links, rechts verteilt und noch mal oben mehr und noch mal analytischer sozusagen. Hatte für mich aber gefühlt etwas weniger Druck. So. Und der Sechser ist für mich ein total gutes, ein guter Kompromiss aus Direktheit. Ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwelche Frequenzen überbetont sind. Ich habe nicht super viel Low-End, aber ich brauche es nicht, sozusagen.
Ja.
Das ist der Grund, warum ich da gelandet bin.
Verstehe. Ja, also was mir aufgefallen ist bei dem Sechser-Modell von Vision Ears, ist, dass die Mitten relativ schön aufgelöst sind. Also Mitten sind ja gerade für Gitarristen wahnsinnig wichtig, weil gerade die Gitarre sich halt überwiegend in den Mitten bewegt. Ja, also ich habe ja weder krasse Höhen eigentlich, ich bin nicht so der Höhengitarrist, glaube ich.
Die hörst du gar nicht mehr. Du bist schon so beschädigt in deinem...
Nein.
Du klingst total harsch.
Ich habe ein sehr gutes Hörfreundchen. Ich habe es vor kurzem mal testen lassen. Für einen Musiker habe ich ein sehr gutes Gehör.
Wirklich?
Da meine ich hier falsche Tatsachen.
Ich habe, glaube ich, schon diesen Schaden, würde ich mal behaupten.
Ja, das weiß
ich nicht. Also nicht in den Höhen, sondern eher in den hohen Mitten, weil das, ich glaube, da bin ich schon so ein bisschen beeinträchtigt.
Ja, also ich glaube, das ist ja sowieso das Erste, was wegfällt im Alter. Und Bässe brauche ich auch nicht. Ich habe ja sowieso immer einen Low-Cut bei der Gitarre. Aber ich will natürlich die Bässe von der Band hören. Also wenn der Bassist fette Bässe spielt oder sogar ein Synth-Bass drin ist, gerade bei Sing My Song haben wir viele Synth-Bass-Teile, da will ich natürlich das Low-End hören. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Das heißt, nach unten hin brauche ich auf jeden Fall das Fundament, das ist klar. Und aber jetzt für Gitarren, wenn ich da keine definierten Mitten habe, habe ich ein Problem. Und das ist bei dem Sechser von Vision Ears, finde ich, ziemlich gut gelöst. Der hat sehr
nicht
schöne
Mitten. Übermäßig Werbung für Vision Ears machen, aber wir spielen sie, sehr viele von uns spielen sie. Ich fand aber, wie gesagt, den Profile 8 von In-Ear fand ich auch total gut.
Wahnsinn, super Kopfhörer.
Was mir aufgefallen war, ich kann mich erinnern, als du mir mal dann geliehen hattest, ich habe ihn damals ja ausprobiert, dann habe ich mal Mucke gehört und habe so gedacht, wow, krass, ich höre plötzlich mit diesem Hörer Sachen bei einer Aufnahme, die ich sehr gut kannte,
ja,
die ich vorher nicht gehört habe.
Das stimmt, ja, der ist
krass, genau, aufgeräumt, so, ne? Irgendwie, ja. Fand ich spannend. Irgendwie.
Ich muss die ganze Zeit überlegen, wie ich mich hinsetzen soll. Ich finde Videopodcasts komisch irgendwie. Soll ich jetzt so sitzen oder soll
mach
ich eher?
Mach doch mal, ist doch gut.
Wenn ich jetzt, ich bin halt auch so groß. Wenn ich jetzt, und außerdem rutsche ich immer vom Stuhl.
Das ist eher ein psychologisches Problem, glaube ich, bei dir.
Das ist jetzt, für die Hörer ist es vollkommen Quatsch, aber wenn ihr das Video anguckt, ist jetzt hier rum wie so. Kennst du das von Helge Schneider, wo der immer vom Stuhl runterrutscht? Ja, so fühle ich mich. Egal. Auf jeden Fall, genau, ist der Profile 8 ist auf jeden Fall ziemlich
analytisch.
Krass analytisch. Was natürlich bei Studio Recordings und jetzt auch gerade bei Sing Mein Song immer ein großer Vorteil war. Aber live habe ich im Moment so das Gefühl, dass ich mit guten Mitten besser aufgehoben bin. Und das ist jetzt auch gerade so die Teststrecke, die ich jetzt mache. Natürlich kann man jetzt sagen, ich habe vielleicht mehrere in ihr Kopfhörer, aber wir reden ja auch hier von über 1000 Euro für einen Kopfhörer.
Das ist ja das Ding, ne? Das ist vielleicht auch so ein Thema. Wir haben jetzt lange Zeit über die Kopfhörer selbst gerade geredet und ja, die Dinge, die wir spielen, die kosten richtig Asche. Mhm. Mein sehr geschätzter Saxophon-Kollege, der Thorsten Skringer bei den Heavytones, für den ich manchmal Aushilfe spielen darf und dessen Monitorweg ich dann nutze, wenn ich bei den Heavytones jetzt ein paar Mal war, wo man dann immer so ein bisschen überrascht ist. Ah ja, so hören andere Leute, so einen Mix haben andere Leute. Das ist ja immer spannend, wenn man sich dann so...
Er hat nur Saxophon drauf.
Nee, der Unterschied ist der, dass er relativ günstige Kopfhörer spielt. Und diese, wo ich eben meinte, ich weiß nicht genau, welches Modell er da spielt, aber er spielt auf jeden Fall keine geschlossenen In-Ears.
Ah, okay, das ist ja ein krasser Unterschied.
Und das ist ein totaler Unterschied. Und das, bei der Heavytones-Bühne ist es ja auch so, du hast rechts steht Percussion, dann stehen links von mir zwei Bläser und dann Moritz Müller am Schlagzeug, der, ich sage jetzt mal, auch kein leiser Trommler ist, ein sehr energetischer Trommler ist. Und wenn ich offene Kopfhörer habe, höre ich die natürlich akustisch bereits.
Ja.
Und dann brauche ich andere Dinge auf dem Kopfhörer, als wenn ich geschlossene Kopfhörer habe. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Insofern, ich will damit sagen, man muss nicht unbedingt die 1000 bis 2000 teuren Hörer haben. Man kann auch mit billigeren spielen. Man muss sich damit nur arrangieren. Es hat beides Vor- und Nachteile.
Absolut.
Einfach. Aber ich will jetzt noch mal eine wichtige Sache, wie ich finde, sagen, die meines Erachtens häufig untergeht, gerade weil man, wenn wir sagen, wir machen Proben für eine Produktion, das ist vielleicht im professionellen Bereich noch mal ein bisschen was anderes als im Amateur-Hobby-Bereich, wo man vielleicht noch weniger Erfahrung oder Ahnung davon hat, aber auch im Profibereich ist es so, man hat ja nicht unendlich viel Zeit, also für Proben. Ne? Man will ja einerseits das Musikalische klären, Arrangements, Songs, Sounds, das ist ja erstmal das Wichtigste, aber man kann ja nur Musik machen, wenn man sich auch gut hört. So. Deswegen In-Ear-Monitoring, deswegen hat man einen Techniker dabei, der sich darum kümmert. Ich finde, dass leider aus Zeitgründen manchmal nicht so viel Möglichkeit besteht, das richtig schön aufzuräumen, einen geilen Sound zu machen. Und dass deswegen ein gewisser Pragmatismus aufkommt bei vielen Kollegen von uns, die einfach sagen, hey, es reicht mir, wenn ich meine Stimme drauf habe. Ich will nichts anderes hören. Verstehe. Oder wenn ich jetzt, aus meiner Sicht jetzt mal, ich will jetzt nicht irgendwelche anderen Musikerkollegen bashen, sondern wenn ich jetzt sagen würde, ich habe da nur Saxophon drauf oder gib mir noch vielleicht ein bisschen Keyboard, damit ich weiß, wie ich intonieren muss. Alles andere kriege ich schon mit. Ja, ich kann ein Gig eventuell so spielen.
Das ist so der Notfallplan, damit ich auf jeden Fall arbeiten kann, weil zu wenig Zeit da ist.
Genau. Dann. Ich kenne aber viele, wirklich viele Kollegen auch, die das so machen.
Verstehe.
Vielleicht nicht so in diesem Extrem, nur mich und ein anderes Instrument, aber ich kenne viele Kollegen, die sagen, ey, die Backing Vocals, die musst du mir nicht geben. Oder die Bläser brauche ich nicht, die höre ich sowieso. Oder Percussion brauche ich auch nicht. Ne?
Ja, ja.
Oder die Geige brauche ich nicht, ne? Weil das ist ja nicht so existenziell. Es reicht mir doch, wenn ich den Groove habe, wenn ich ein Instrument habe, was eine tonale Information gibt. Und ich kann jetzt nur mal sagen, aus meiner Sicht, es gibt Themen, zum Beispiel, wenn wir einen Keyboarder in der Band haben und ein oder zwei Gitarren in der Band haben. Wenn ich als Bläser oder auch als Sänger intonieren möchte, es ist ja bei uns, bei Bläsern und bei Sängern nicht so, dass man nur eine Taste drückt, es kommt immer der gleiche Ton raus, sondern ich muss ja intonieren. Ich muss mich vierteltonmäßig eventuell anpassen, wie ein Sänger auf die jeweilige Tonart. Wenn ich das nur aufs Klavier mache, was wohltemperiert gestimmt ist, intoniere ich anders, als wenn ich auf eine Gitarre intoniere. Wenn wir in einer Band spielen, wo Gitarre ein wichtiges Instrument ist, weil viele Songs mit Gitarre geschrieben wurden, insbesondere die hohen Lagen, wenn du Open Tunings hast oder wenn du irgendwie die hohen 3E-Gitarrenseiten oder auch Akustikgitarrenseiten, das ist für mich eigentlich als Bläser in einer Gitarrenband die Basis, anhand der ich mich orientiere zum Intonieren. Das heißt, ich muss die hören.
Klar.
Deswegen sage ich meinen Bläserkollegen auch immer, auch wenn man keinen Bock hat, die Gitarre zu hören, wir müssen sie hören.
Verstehe ich vollkommen.
Wenn ich in einer Rockband spiele als Bläser, muss ich die Gitarre hören. Mhm. Wenn ich bei Gregor Meile spiele, es sind Gitarrensongs, ich muss die Gitarre hören. Es gibt natürlich auch Keyboard-Intros oder Songs, wo nur Klavier stattfindet, deswegen muss ich auch das Klavier hören.
Absolut.
Das ist rein funktional gesehen, Intonation. Und das nächste ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn ich zum Beispiel dich als Solisten nicht höre, wenn ich die Geige nicht höre, auch wenn das nicht super wichtig ist, dass ich sie höre, dann passieren aber solche Sachen Interplay-mäßig. Dann spielt die Geige einen Fill, ich höre die aber nicht, ich habe die nicht drauf, ja, und spiele selber einen Fill an der Stelle.
Klar.
Und dann ist fürs Publikum unten, warum spielen die da an der gleichen Stelle beide ein anderes Fill? Oder der Tontechniker muss sich vielleicht unten sogar entscheiden, ah ja, die Band macht da irgendwas ganz Komisches, dann ziehe ich mal die Geige runter an der Stelle. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ein harter Verfechter davon, dass jeder auf der Bühne jeden hört.
Ja.
Ob es die kleinste Triangel ist und die kleinste Tin Whistle bis hin zum E-Bass. Jeder muss jedes Instrument hören, meiner Meinung nach, um sinnvoll miteinander Musik machen zu können. Klar kann man es leiser machen. Oder man kann es im Stereo-Pan sagen, damit es ein bisschen aufgeräumt ist. Ich mache die Geige nach links oder ich mache ein paar Dinge, die schiebe ich in eine andere Ecke, damit sie nicht so präsent sind oder wie auch immer. Aber das finde ich total wichtig. Wie machst du das?
Das ist halt so ein demokratisches Prinzip in der Band, dass natürlich jeder Klangkörper das gleiche Recht hat, zu klingen und erstens mal da zu sein. Natürlich gibt es Dynamikunterschiede, so ist halt Musik, klar, logisch, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber was die Kontrolle angeht, und man merkt zum Beispiel bei Sing Mein Song ganz extrem, wenn wir da proben, ich muss jeden Ton von den Sängerinnen, von den Bläsern. Ich muss alles immer hören, weil wir natürlich in Echtzeit arrangieren. Gerade da ist es natürlich ganz krass, wenn ich im Klavier eine Oberstimme habe und ich bin dann eine Sekunde versetzt, dann, ja, genau, in irgendeine Melodie.
Top Notes, total so Top Notes, Thema.
Die Kontrolle, ja, über die Melodieschichtung und überhaupt die Geschichtung der Intervalle. Wenn ich da keine Kontrolle habe, dann machen wir uns natürlich den Tag schwer, weil viel zu viel Zeit verschwendet wird, weil man Sachen korrigieren muss. Also da kommen wir nicht weiter. Also bei Sing Mein Song ist es, oder überhaupt bei Recording Sessions, wo man konkret arrangiert in Echtzeit. Natürlich gibt es auch Projekte, wo man Noten hat und jeder hält sich an die Noten. Dann spielt man die Noten so gut, wie es geht, auch cool. Dann ist die Intonation eher so ein Thema. Aber in dem Fall ist es so, ich muss immer hören, was die anderen spielen, weil ich meine Stimme danach anpassen muss. Weil wir ja wirklich die Songs nicht immer von Noten spielen, sondern sagen, okay, wir überlegen uns jetzt mal was Eigenes. Axel, überlegt du mal eine Bläserstimme für die Bläser oder ihr als Bläsersatz. Die Sängerin, überlegt ihr euch mal eine Stimme, die ihr oben hier über den Chorus drüber legt. Und die Gitarre macht noch so eine Side-Melodie und wir fangen an, irgendwie rumzuprobieren. Mhm. Klar, dann, wenn ich da die Kontrolle nicht habe, dann verschwenden wir so viel Zeit. Und wir haben nun mal keine Zeit bei Sing Mein Song. Wir haben nur 3 Tage für jeden Künstler. Dann kriegen wir richtig Stress und Probleme. Also da muss ich natürlich immer jeden hören. Und bei Gregor zum Beispiel oder bei einer Liveband, bei einer komplexen Liveband, gerade mit vielen Instrumenten, wir haben bei Gregor eine Geige, wir haben 3 Bläser, wir haben Keyboards, wir haben Gregor mit seinen Gitarren, die auch manchmal wechseln. Da ist es mal eine Ukulele, dann ist es eine 12-seitige. Bei mir ist es eine Mandoline, dann ist es mal ein Banjo und so weiter. Also wenn ich da...
Die Flöten killen eure Ohren
häufig. Die Flöten, klar, das ist natürlich doch mal ein anderer Frequenzbereich, der ganz arg durchkommt in so einem Bandspektrum. Wenn ich da natürlich auch rein tonal nicht sehe, was die anderen machen, oder höre, was die anderen machen, besser gesagt, dann ist es natürlich Blindflug. Und unten kommt dann Zeug raus, was du dann plötzlich gar nicht mehr, du sagst, da spielt ja die Geige, das wusste ich gar nicht, ich habe da jetzt voll reingegeigt mit meinem, oder reingespielt mit meiner Gitarre. Was ist denn jetzt los? Ne? Und deswegen muss ich natürlich immer alle hören. Also ich finde das auch extrem wichtig als Grundprinzip, immer alle zu hören. Natürlich, wir kennen die Situation, wir gehen zu einer Coverband. Pass mal auf hier, der Veranstalter hat hier ein Problem zeitlich. Wir haben nur eine halbe Stunde, wir müssen schnell checken. Dann machst du natürlich so, dass du dich irgendwie auf jeden Fall schon mal, dass du arbeiten kannst. Ne? Das ist dann so ein, wie nennt man das, so ein Notfallprogramm, dass ich auf jeden Fall funktionieren kann und dass mir die Sänger oder der Bassist nicht die Ohren wegbläst, dass alle Signale zumindest mal so laut sind, dass die, dass ich nicht einen Gehörschaden habe. Das ist dann so. Ne? Aber das ist eine spezielle Situation.
Ja, aber diesen Kompromiss, glaube ich, ich finde, in ihr ist immer ein Kompromiss. Ich habe ganz wenig Momente, ich würde mal sagen, um wieder in Prozenten zu reden, es sind vielleicht 5% der Gigs, wo ich nachher runterkomme und sage, boah, das war aber geil heute.
Ja.
In ihr Sound.
Ja.
Der Gig war wahrscheinlich geil. Es gibt Gigs, wo ich das auch wirklich auseinanderhalten kann und sagen kann, es war ein mega geiler Gig. Aber der Sound auf dem Ohr war absoluter Kompromiss und hat irgendwie heute nicht getaugt. Da kann man jetzt auch dem Techniker keinen Vorwurf machen. Das hat ja auch immer auch was mit Räumlichkeiten zu tun. Manchmal klingt die Bühne ganz anders, als die gestrige Bühne klang. Selbst wenn man mit dem gleichen Setup geht, das ist ja vielleicht auch ein Thema, was für, ich sag mal, auch so Amateurmusiker interessant ist. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich das für mich bestimmte Voraussetzungen geben muss, um überhaupt nur dann in ihr zu verwenden. Und ein Ding ist natürlich, was die aktuellen Produktionen seit etlichen Jahren jetzt machen, wenn man in ihr spielt. Man fängt ja nicht jedes Jahr, bei jedem Gig bei Null an und macht einen Soundcheck, sondern in ihr bedeutet, man hat ein digitales Pult dabei und die Signale sind die gleichen. Du hast deinen gleichen Verstärker dabei, ich habe mein gleiches Mikro dabei, die Keyboards sind die gleichen, die Drums sind die gleichen, alle Mikros sind identisch. Wir gehen in die gleichen Wandler rein, wir gehen ins Mischpult rein und recallen quasi ein Setup, ein Mix von gestern oder von dem gleichen Setup von vor 3 Tagen oder wie auch immer.
Ja.
Und passen diesen nur noch so geringfügig an auf das heutige Setup. Das heißt aber, du kannst, was wir auch häufig machen auf Festivalsituationen, du kannst ohne Soundcheck auf die Bühne gehen, baust alles auf, machst einen ganz kurzen Line-Check, dass alle Signale da sind und kannst mit dem In-Ear-Setup von gestern spielen, hast aber gar keinen Soundcheck mehr gemacht. Mhm. Das ist natürlich ein extremer Vorteil. Trotzdem ist es dann heute anders, weil die Bühne ganz anders klingt. Du hast eine Zeltplane oben drüber.
Klingt ja trotzdem immer anders.
Klingt immer anders. Man muss dann Anpassungen machen, aber du kannst es mal machen.
Ja.
Du hast
so einen Starting Point dann.
Genau.
Und kannst dann ein bisschen korrigieren.
So, das bedeutet aber, dass du hast ein Personal, du hast das Zeug im Truck, du besitzt so ein Pult oder hast es gemietet. Wenn du das nicht hast, dann gibt es auch diese Personal-Monitor-Situationen, ob das diese Aviom-Teile sind oder bei Sing My Song haben wir die Allen & Heath-Dinger, diese Me Once, das ist also ein kleiner Personal-Monitor.
Ja, jeder Musiker hat sein eigenes Mischpult und kann da drehen.
Genau, es hat auch extreme Vor- und Nachteile, aber grundsätzlich ist mal so eine Peripherie da, die funktioniert.
Ja.
Wenn du in einer Band spielst, wo keine Disziplin herrscht, wo beim gestrigen Gig gehe ich ganz nah ran ans Mikro und heute habe ich einfach keinen Bock, gehe einen halben Meter weiter weg oder der Gitarrist macht sich lauter und leiser, dann ist das alles sehr nicht tauglich für einen In-Ear-Sound.
Mhm.
Und wenn man dann auch kein Personal hat, was technisch da eingreift und anpasst, dann kann das extrem unbefriedigend sein. Und dann kann man sich schon mal in die Haare kriegen. Mensch, du bist so laut, klingt scheiße und so weiter.
Ja, vor allem, wenn irgendein Signal plötzlich extrem laut ist.
Ja.
Das kann dir ja wirklich auch das Gehör zerstören. Ne? Da ist es natürlich ganz extrem. Ne? Wenn was zu leise ist, okay, dann hört man es sogar im In-Ear noch relativ gut, da die ja so relativ gut auflösen. Ne? Aber wenn was zu laut ist, dann hast du ein richtiges Problem.
Ja, klar, wenn es zu laut ist, ist doof, aber grundsätzlich kann man ja theoretisch auch leiser machen. Ne? Das ist so ein Ding. Man hat ja dann seinen Beltpack oder seinen Personal Monitor, kann leiser und lauter machen. Kannst ja irgendwie, könnte ja dann sagen, ich mach dich dann wieder leiser, wenn du gerade lauter gemacht hast.
Ja,
wenn man die Möglichkeit dazu hat.
Klar, es kommt immer, wie gesagt, es kommt halt einfach immer krass drauf an, auch wie auf Zack der Mischer ist. Du hast ja manchmal so gute Mischer, dass die direkt mitmischen beim Spielen und wissen ungefähr, okay, da ist was, da läuft was schief, da muss ich sofort reagieren. Also bei so, ja, bei so Alarmsituationen, ja, wissen die dann relativ schnell, okay, hier läuft irgendwas schief, der Amp ist kaputt, brummt plötzlich total laut. Da muss ich schnell ausmachen. Natürlich kann ich mir das In-Ear rausreißen oder ich kann mein Bellpack leiser machen. Ne? Egal, das sind Extremsituationen, ne, klar. Aber wir reden ja auch davon, dass wir in einen Gig reingehen, wo wir keine Zeit für einen Soundcheck hatten. Ja. Wie kriege ich das möglichst schnell hin und was ist für mich, also das muss jeder auch selber für sich wissen, was ist erstmal für mich wichtig, um arbeiten zu können, was muss ich hören. Und vielleicht kann ich während des Gigs, wenn es so ein paar Minuten gibt, irgendwo eine Feinabstimmung mit dem Mischer noch machen, dass ich sage, gib mir noch, mit Zeichen, mit Handzeichen, gib mir noch mal ein bisschen mehr Bass, gib mir noch, das passiert ja auch immer, ne? Und das passiert ja bei uns auch immer bei Gregor, dass ich dem Marc mal signalisiere, ja, Geige ein bisschen lauter oder sowas, ne?
Genau. Wir haben bei Sing Mein Song natürlich eine spezielle Situation, die ich sehr geil finde, ehrlich gesagt, weil wir haben keinen Monitormischer.
Richtig.
Das finde ich zwar nicht geil grundsätzlich, aber für Sing Mein Song finde ich es gut. Aus dem Grund, wir haben das mal probiert, der Sascha Kohl ist ja einer der wirklich renommiertesten deutschen Monitormänner,
ja,
der ja auch immer dabei ist, auch in Afrika immer dabei ist und sich dort auch ums In-Ear kümmert, aber nicht für uns Musiker, sondern für die Sänger, Protagonisten vorne.
Genau.
Das ist seine Aufgabe.
Also nicht das In-Ear-Monitoring von denen, sondern die PA-Anlage, die Lautsprecher, die Sänger auf dem Sofa hören.
Das also macht er, aber er macht auch das In-Ear für die. Er macht
ach, beides. Stimmt. Er natürlich macht beides. Du hast recht. Stimmt.
Genau. Und ja, deswegen wäre das für eine Person absolut eine Überforderung, dann auch noch für uns Musiker auch noch dazu, das In-Ear zu machen. Wir sind 10 Leute auf der Bühne.
Sascha würde das auch schaffen, aber er muss es nicht machen.
Er hat das ja auch schon mal gemacht, das war auch alles cool. Wir haben es auch nicht deswegen abgeschafft, weil er das nicht gut gemacht hat, sondern wir haben es auch, wenn ich richtig mich erinnere, damals in der dritten Staffel, glaube ich sogar schon, aus Kommunikationsgründen abgeschafft, weil es einfach so ist, dass ja auch da in Fernsehsituationen, und zwar sowohl bei den Proben vorher in Mannheim, wo wir die Songs kreativ erarbeiten, als auch dann in Afrika am Set, wenn jetzt alle 10 von uns auch noch sagen würden, ah, sorry, bei der Nummer, das ist ja übrigens eine Pop-Nummer, Coldplay-mäßig, dann muss ich natürlich die Gitarre lauter haben und bitte links und kannst du meinen Saxophon da bitte ein bisschen Delay drauf machen und nochmal lauter machen, 3 dB. Wenn das jeder sagt, geht so viel Zeit am Tag flöten, nur für Monitorwünsche, dass wir uns entschieden haben, wir machen das ohne einen Monitormischer, sondern wir machen das mit diesen Personal Monitors.
Ja, funktioniert total gut.
Da kann sich dann jeder selbst entscheiden, ohne drüber zu reden.
Genau.
Wir können Musik machen, wir können spielen und während wir das tun, kann ich halt einfach nochmal kurz reingehen und mein Saxophon lauter machen oder die Stimme leiser machen oder whatever.
Das muss man auch sagen, wir sind Typen, wir haben das Teil mittlerweile auch wirklich gecheckt.
Ja.
Wir wissen, wie das Ding funktioniert. Ich kann mitten im Song, kann mal schnell an den entsprechenden Regler gehen und kann da mal kurz was runterdrehen oder lauter drehen, wenn ich merke. Das kann ich immer noch machen. Und was ich vor allem machen kann, ich kann für jeden Song ein Patch-Up speichern. Also
machst du das?
Ich mach das, viele machen das nicht. Der Dominik macht das, glaube ich, gar nicht. Mhm. Der hat einen Sound und bei dem bleibt er. Dann braucht er sich da auch nicht mehr drum kümmern. Bei mir funktioniert das oft nicht, weil ich zum Beispiel jetzt bei einer Ballade, wo der Schlagzeuger so einen leichten Train-Beat spielt und leicht auf der Snare so
mit
ein bisschen
Besen, ne, oder
mit
so
Besen, dann würde ich mir einen Mix machen, wo die Snare lauter ist, weil ich zum Beispiel mit meinem Akustik-Strumming da ziemlich genau drauf sein muss.
Ja, genau.
Oder sowas, ne?
Ja.
Oder du hast irgendwie eine Sache, wo ein anderer Musiker einfach lauter sein muss, weil ich mich auf das Timing setzen muss von dem Musiker. Und dann mache ich mir einen speziellen Mix. Oder ich brauche den Klick extrem laut bei einer Nummer, weil ich genau da drauf spiele.
Egal. Ja, geht mir ganz genau. Ich mache das genauso. Ich mache für jeden Song einen eigenen Mix.
Das ist eine Luxussituation eigentlich, aber damit geht es halt.
Aber das ist natürlich auch so, wir können das deswegen machen, weil wir nicht im Konzert sind. Und in Afrika bei Sing Mein Song ist es so, wir spielen einen Song, einen einzigen Take.
Ja.
In der Live-Fernsehsendung.
Dann haben wir Pause.
Und dann haben wir ungefähr mindestens eine Viertelstunde, manchmal eine halbe Stunde läuft die Sendung weiter. Es wird gequatscht auf dem Sofa. Hm. In der Zeit kannst du einen Schluck Wasser nehmen und kannst dann relaxed den neuen Patch aufrufen, weil ich jetzt weiß, der nächste Song ist die Metal-Nummer oder whatever. Und den rufe ich dann auf und dann kannst du deine Gitarre stimmen. Ich hole mein anderes Blasinstrument, richte mich drauf ein und dann geht's weiter. Dann, das können wir machen. Live ist es ja so, dass manche Bands sich entscheiden, genauso zu arbeiten, dass man für jeden Song einen Mix hat, den der Tonmann quasi durchklickt. Oder die andere Option ist zu sagen, man macht das eben nicht. Man hat quasi ein Grundsetup und der Monitormann fährt manuell sozusagen mixt mit. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Es hat sicherlich auch was damit zu tun, wie stilistisch unterschiedlich und dynamisch eine Band ist. Ne? Was du gerade schon sagtest, wenn gesetzt im Fall, du spielst eine Rocknummer, harter Backbeat, Snare, Bang. Und die nächste Nummer ist ein Train-Song, wo du ganz leise auf der Snare spielst. Das sind Unterschiede von teilweise 15 dB oder mehr.
Ja, deshalb bei Singman Song krass.
Genau, also, bei Gregor ist es ja bei uns auch häufig so.
Ja, stimmt, wir sind auch sehr dynamisch.
Ich, ja, ich spiele ja bei Bab auch. Das sind zwar 3-Stunden-Konzerte, Vollgas durch. Die sind auch, da gibt es auch mal einen Unplugged-Block, dynamisch etwas unterschiedlich, aber da ist es eher so. Es ist eine Rockband, die durchholzt, sozusagen. Da ist das Schlagzeug viel mehr auf einem Level. Wir Bläser sind viel mehr Vollgas. Es gibt wenig Passagen, wo ich mal sehr leise spiele, sondern ich spiele eher mit dem Saxophon dann relativ laut die ganze Zeit. Da funktioniert das eigentlich ganz gut, so durchzukommen. Wobei der Schnippes, der Ton macht für uns auf dem Ohr, auch ständig am Start ist und nachfährt und so. Aber grundsätzlich ist es mal einfacher, in In-Ear-Sounds zu fahren, wenn die Band eine gleichbleibendere Dynamik hat, sage ich mal.
Absolut.
Je komplexer das wird, auch als Coverband, wenn du sagst, wir spielen eine Nummer von Van Halen und danach spielen wir eine Nummer, was weiß ich, Que Sera, irgendwie sind dann die Unterschiede sind so groß, dass du vielleicht Probleme hast, da irgendwie mit einem Level hinzukommen.
Hast du das letzte Mal Que Sera gespielt?
Sehr gute Frage. Schon lange her. Ja, tatsächlich.
Brasil.
Ja.
Ich habe lange nicht mehr so Musik gemacht. Ich hatte mal einen Job bei einer Gala-Band, da musste ich auch mit Flieger auf der Bühne stehen. Das habe ich einmal gemacht. Das ist aber dann lange nicht mehr der Fall gewesen. Das war auch 4 Stunden oder 5 Stunden. Lange nicht mehr gemacht. Ist eigentlich.
Jetzt so richtig ist, Tanzmucke meinst
so du? So richtig Tanzmucke.
Jetzt, aber du meinst so alte Tanzmucke, nicht diese ganzen. Moderneren Coverbands, sondern so richtig Oldschool-Tanzmucke.
Ja, das war schon Oldschool so ein bisschen. Das habe ich auch wirklich nur einmal gemacht, dann nie wieder. Jetzt ist es ja so, wenn du mit einer Coverband spielst, sind es meistens 2 Sets, voll Power und.
Oder? Schon 2 bis 4 Sets, manchmal auch mal 4.
Ja, schon lange nicht mehr gemacht, krass.
Ich mache es auch nicht so viel, aber. Aber zum Beispiel für mich ist ein Thema, wenn ich solche Gigs mache, wo ich nicht regelmäßig dabei bin, dann bringe ich auch von meiner Seite so ein Setup mit, von dem ich weiß, das werde ich in-ear-mäßig im Griff haben.
Verstehe.
Also ich nehme dann zum Beispiel nur ein Saxophon mit und bin da als Saxophonist da. Ich bringe da keine Flöten mit, ich bringe da keine Klarinetten mit.
Ja, klar.
Ich bringe auch nicht die Gitarre mit, weil das alles viel länger dauert und weil dann auch einfach ja, die Signale sind so unterschiedlich. Ich müsste dann mindestens 2 Mikros oder sogar 3 Wege aufmachen, um überhaupt das alles an den Start bringen zu können. Das ist einfach dann aus Zeitgründen manchmal gar nicht möglich und würde für alle, inklusive dem Tontechniker, den Sound einfach verkomplizieren sozusagen.
Ja.
Da siegt dann der Pragmatismus dann häufig bei mir, damit es einfach effektiv für die Zeit, die ich mir so vorstelle, die wir da haben, funktioniert. So.
Ja, klar. Also ich meine, wir sind jetzt auch ein bisschen weggekommen von dem In-Ear-Thema. Es geht natürlich jetzt auch darum, wie man technisch auf der Bühne mischt oder so. Ne? Ist klar, das ist. Aber gut, es gehört ja auch dazu. Ich meine, es ist In-Ear-Monitoring hat ja nicht nur damit was zu tun, dass man jetzt einen Kopfhörer im Ohr hat, sondern auch, wie man die Signale verteilt. In dem Fall, man kann die natürlich viel mehr pannen, rechts und links. Ich kann zum Beispiel sagen, die Geige ist links und die Keys sind vielleicht, oder das Rhodes, wenn, gerade wenn du Mono-Keyboards hast oder irgend sowas, ist vielleicht eher rechts und so. Ich kann natürlich das Stereo-Bild ein bisschen besser kontrollieren. Das kann ich, wenn ich Monitore, also Mono-Monitorboxen auf der Bühne habe, natürlich nicht machen. Es sei denn, ich habe ein Stereo-Paar, das haben die wenigsten. Meistens hat es dann John Mayer oder Eric Clapton vorne und der Rest hat einen Monitor, ja. Der Mono ist. Aber mit In-Ear-Kopfhörern kann ich da natürlich auch ein bisschen mehr machen. Das heißt, mir hilft es dann schon mal ganz krass, wenn ich den Mix erstmal aufräume. Und vor allen Dingen, wenn ich so ein bisschen Mix-Erfahrung habe und sagen kann, mach mir mal das Low-End hier ein bisschen dünner oder die Akustikgitarre hat zu viel Low-End, ja. Mach mir mal einen Low-Cut rein und mach die matschigen Bässe ein bisschen weg. Das macht mir meinen Mix total
Das sind zum Beispiel so, finde ich, Low-Cut ist eigentlich das wichtigste Ding im also ich bin kein Tontechniker, ja, aber das ist so meine Erfahrung. Wenn ich alles so bekomme, wie das klingt, also jetzt mal gesetzt den Fall, du hast einen Gitarristen, du bist jemand, du lieferst häufig, finde ich, signalmäßig schon einen Sound an, der relativ wenig besser hat. Zumindest in der großen Bandbesetzung. Habe ich den Eindruck. Du hast auch keine 412er-Boxen da stehen, die extrem viel Volumen erzeugen. Du hast ein Mikrofon im Amp oder du gehst teilweise aus der Cap-Simulation raus und sorgst schon bei deinem Signal dafür, dass relativ wenig Bassanteil bei einer Gitarre dabei sind.
Ja, also unter 90 Hertz, also unter 100 eigentlich sogar, brauche ich eigentlich nur noch wenig. Ne?
Das genau, ist eigentlich das meistens hilft schon mal total überhaupt, dich auf dem Ohr zu platzieren, weil ich muss dich dann nicht lauter machen, um nicht zu hören, sondern ich finde, wenn man einen Low-Cut macht, rückt plötzlich ein Signal subjektiv wird es präsenter, weil dann unten Platz wird für Bass und Bassdrum und die tieferen Frequenzen, linke Hand, Klavier und so, die diese Frequenzen in Anspruch nehmen sozusagen. Also das ist schon mal ein wichtiges Thema, wo man vielleicht auch einfach sagen kann, nicht lauter machen, sondern Low-Cut setzen.
Frequenzen checken, genau. Da kommst du ja auch in so einen Bereich, also das Phänomen Kompression. Ne? Da wird es jetzt wirklich auch ein bisschen nerdier, weil kennst du das auch, wenn du auf der Bühne stehst und du hast plötzlich einen Synth-Bass, der angeht, dann drückt dir andere Signale ein bisschen weg oder dein Signal. Also im In-Ear oder zumindest im Pack, im Funkpack, entsteht ja auch schon eine Kompression, dass wenn plötzlich mehr Energie reingeht, gerade von Bassinstrumenten, die haben ja viel mehr Energie als hohe Instrumente, dass die durch diese hohe Kraft, die da rein bringen, schon andere Frequenzen wegdrücken. Es entsteht eine Kompression im In-Ear-Pack, die dazu führt, dass ich meine Gitarre plötzlich leiser höre, um es mal kurz zu machen.
Weiß nicht, es gibt ja den Compander, also quasi das Signal wird ja gewandelt, wird geschickt, wird digitalisiert, wird rausgeschickt, wird entpackt in dem Gerät wieder und wird dir dann aufs Ohr geschickt. Da kann was passieren sicherlich. Da kann so Frequenzen mit hohen Bass, also mit langen Wellen, sind vielleicht schwieriger zu verpacken für den Compander, weiß ich nicht. Mhm. Und das nächste ist aber, was macht dein Kopfhörer? Macht der auch sowas? Oder passiert im Pult irgendwie? Also selbst wenn gar kein Kompressor an ist, hat man manchmal so den Eindruck, da gebe ich dir recht, dass es so ein bisschen dann plötzlich, wow, jetzt passiert aber gerade hier, geht was zu, verändert sich irgendwie.
Verändert sich dann. Also das Signal von anderen Instrumenten beeinflusst mein Signal, das, was eigentlich nicht sein sollte, weil ich will mich ja immer gleich hören. Das ist ja, wenn ich einen Gitarrenverstärker auf der Bühne habe und ich höre die Box, dann verändert jetzt nicht der Bass meinen Sound. Ja. Vielleicht verändert der Bass den Raumsound irgendwo, das, was passiert. Aber er verändert nicht mal einen Verstärker-Sound. Aber im In-Ear ist es oft so, dass aufgrund von viel Energie mein Sound irgendwo dynamisch anders gesetzt wird auf einmal. So, das höre ich total oft. Es ist vielleicht nicht so gut zu hören für jemanden, der wenig In-Ear-Erfahrung hat, aber selbst da, glaube ich, merkt man das. Also man fühlt sich vielleicht einfach unwohl, man kann aber nicht sagen, warum.
Es ist auch viel so Psychologie dabei. Ne? Du hast ja auch gerade, du kannst jetzt nicht genau sagen, woran das liegt, physikalisch und so.
Nee.
Wir haben ein spannendes Thema gehabt, das will ich auch noch sagen, kannst dich erinnern, bei Sing Mein Song haben wir angefangen und zu arbeiten vor ein paar, also noch ganz am Anfang, und haben ja dann immer, wir recorden in Pro Tools und beim Spielen haben wir unser Monitor-Sound und dann sitzen wir an den gleichen Kopfhörern, an den gleichen In-Ear-Kopfhörern, und wenn wir dann mal auf Play gedrückt haben und uns angehört haben, was wir da gerade aufgenommen haben, dann sind uns Bläsern im Keller, wir sitzen in einem separaten Raum, im Keller fliegen uns regelmäßig die Ohren weg.
Yeah.
Und zwar, wir haben dann so mal Alarm geschrien, ah, scheiße, zu laut, gibt's doch gar nicht irgendwie. Gefühlt 20 dB on top. Und der Techniker oben immer gesagt, nee, das kann nicht sein. Der Ausspielweg hat die gleiche Lautstärke. Mhm. Damals noch der Vinnie Lai kam dann runter und hat sogar gemessen, ist aus dem Output von dem Personal Monitor rausgegangen. Mhm. Wir haben gecheckt, es ist exakt die gleiche Lautstärke. Ja. Und was ist das? Und das finde ich, ist ein extrem wichtiges Thema, ein spannendes Thema. Wenn du Kopfresonanzen hast, das hast du als Sänger und als Bläser. Und ich kann das mittlerweile, ich habe mich da echt extrem viel mit beschäftigt, weil es mich sehr genervt hat. Ich habe das Ding im Mund, das ist eine Verbindung, Saxophon auf über die Zähne. Bei Blechbläsern ist es ein bisschen anders, weil die nur, in Anführungsstrichen, nur Fleisch als Verbindung haben, über die Lippen sozusagen. Trotzdem. Die
Knochen sind nicht so involviert.
Nicht ganz so involviert, weil wenn du Saxophon mit Zähnen spielst, hast du eine direktere Verbindung über die Knochen. Ja. Was passiert ist, und als Sänger genauso, wenn du, du produzierst die Stimme und wenn du die Ohren zuhältst, hörst du ja trotzdem so ein bisschen indirekt deine Stimme singen oder sprechen. Ja. Wenn ich Saxophon spiele und mit In-Ear spiele, muss ich die Lautstärke so weit aufdrehen, dass dieser Kopfklang, dieser indirekte Kopfklang übertönt wird.
Ja, verstehe.
Und wenn ich das nicht mache, wenn ich diese auf gleicher Lautstärke höre, dann ist es so ein bisschen wie eine Phasenverschiebung. Mhm. Das ist ganz komisch. Dann höre ich so was Indirektes und es gibt den Punkt, wo ich genau diese Schwelle überschreite, dass der In-Ear-Sound lauter wird als der Kopfklang. Dann kommen plötzlich die ganzen Präsenzen hinzu. Ah, okay. Dann ging alles, was so ab 1 Kilohertz nach oben, höre ich dann plötzlich. Ja. Und das muss ich hören, weil wenn ich das nicht höre, dann klinge ich nicht so, wie ich eigentlich klinge. Mhm. Und ich muss das also aufdrehen. Das bedeutet leider, dass ich das sehr laut aufdrehen muss, in meinem Fall zumindest. Ja. Und das ist ein total unangenehmes Ding. Wenn ich nämlich dann nicht spiele, höre ich plötzlich, wie laut das überhaupt ist. Ich glaube, es gibt da so eine Art Phasenauslöschung.
Ja. Und die, das die da führt passiert. Dazu, dass wenn du, das sind nämlich die beiden Situationen, die wir gerade besprechen, du hast einmal die Situation, dass du beim Spielen die Musik hörst und dann hast du die Situation, dass wir die Aufnahme kontrollieren, ohne dass wir spielen und wir dann die Aufnahme zugespielt bekommen, um zu hören, was wir da eigentlich gerade gespielt haben. Das ist natürlich möglich, man macht eine Aufnahme, dann sagt man dem Mann am Aufnahmepult, kannst du uns das mal kurz abspielen, damit wir mal hören, was wir da gemacht haben. Wir müssen mal kurz reinhören und das ist immer viel lauter. Genau. Und da hast du genau dieses Phänomen mit deiner Kopfresonanz, dass es beim Spielen dann ein bisschen anders klingt, als wenn ich das nur abhöre, ohne mitzuspielen. Das ist bei Gitarren natürlich nicht der Fall. Klar habe ich immer dieses psychologische Ding, ich mache was mit meinen Händen, ich spiele irgendwo, ich habe Kontakt zum Instrument. Das fühlt sich anders an, als wenn ich das nicht mache und nur höre. Psychologisch fein, aber es
ist wahrscheinlich so. Bei euch ist es vielleicht immer so, ich sage jetzt bei euch, weil du bei Sing meinen Song in dem Raum sitzt, wo Schlagzeug mit drin ist. Das ist zwar so ein bisschen eingepackt manchmal, aber trotz geschlossener Kopfhörer hast du die Situation, dass wenn du spielst, wenn man recordet, spielen die Drums meistens mit.
Ja.
Beim Abhören spielen die Drums nicht mit. Das heißt, man hat weniger außenrum und ist deswegen verwundert,
wie laut man vielleicht hört. Das merkst du auf jeden Fall. Aber selbst der Philipp, ne? Philipp Niesen, der ja bei The Voice spielt, der schon unfassbar viel Erfahrung hat mit In-Ear-Sound und mit Recording an sich. Also wenn jemand weiß, wie es da läuft, dann ist er das. Der hat ausgeholfen bei uns, weil unser, Ule war glaube ich krank oder Daniel, ich glaube er hat bei beiden mal ausgeholfen, egal. Auf jeden Fall war er als Aushilfe da und selbst er, der wirklich erfahren ist, auch mit Pro Tools, mit der Situation, er hat gesagt, sag mal Leute, nur mal zwischendurch kann es sein, dass beim Abhören viel lauter ist als beim Spielen. Dann kam das nämlich wieder auf die Diskussion. Mann. Ja, es ist eine never ending story und alle gelacht, alle so, Philipp, das ist ein Thema, dass ständig auf den Tisch kommt. Wir wissen nicht, woran es liegt.
Ich bin ja ein faktenbasierter, versuche faktenbasiert zu sein und wir haben es ja gemessen.
Ja.
Wir haben es gemessen und es klang nicht anders. Die Lautstärke war identisch.
Das ist verrückt.
Insofern, das war dann so ein bisschen Öl ins Feuer wieder gegossen.
Eigentlich tut mir leid, dass ich das jetzt machen musste, aber es ist ein Fakt und ein Teil unserer Realität, dass das passiert ist. Und das hat mich auch wieder dazu gebracht, dass ich gesagt habe, wir haben doch eigentlich das Thema beerdigt oder beendet. Warum? Warum ist es immer noch da?
Für mich ist es so, es kommt ein weiterer Faktor hinzu. Ich habe das jetzt für mich angenommen. Es ist so. Ich habe Kopfresonanz.
Wir haben alle.
Nervt. Ja. Und ich muss... es ist ein Riesenunterschied. Ich spiele ja auch Gitarre. Ein bisschen bei Gregor, bei Bab auch so ein bisschen. Bei den Gitarrensongs, ich bin so fucking relaxed. Das gibt's gar nicht.
Ja.
Es ist so geil. Ich kann mein Beltpack ein Viertel runterdrehen
Wenn du Gitarre spielst.
Wenn ich Gitarre spiele. Ja. Ich kann ein Viertel leiser machen.
Willkommen in meiner Welt.
Und kann, sei es ein Strumming, Akustikgitarrennummer oder meinetwegen eine Rocknummer mit E-Gitarre. Und es ist immer noch ist drückt cool, wie
ja.
Sau.
Ja.
Ich bin entspannt, hab Riesenspaß. Mhm. Ist total geil. Und sobald ich ein Blasinstrument spiele, es mag auch an mir selber liegen, ich muss Gas geben, ich will Gas geben, ich habe dicke Blätter, ich spiele mit viel Power.
Ja.
Deswegen ist vielleicht auch mein Kopfklang, meine Resonanz eine gewisse, keine Ahnung. Das sorgt dafür, dass ich ermüde, dass mein Gehör ermüdet über die Dauer.
Ja, das kommt ja auch noch dazu.
Wenn wir mit Bab spielen, es sind 3 Stunden lange Konzerte.
Ja.
Ich spiele nicht jeden Song, aber ich würde mal sagen, aktuell im Programm so, sind es so 3/4 der Songs.
Ja.
Und dann gibt es Situationen so ab der Hälfte, wo ich so merke, oh, jetzt hätte ich gerne mehr Obertöne, ich muss meinen Unterkiefer mehr schieben beim
Saxophon.
Scheiße, weil mein Ohr ermüdet wird. Und was ich jetzt mache, das habe ich auf der letzten Tour begonnen, dass ich so am Anfang, die erste Viertelstunde, mache ich so schön laut auf dem Ohr. Da habe ich Bock zu spielen, dann komme ich so in den Gig rein, orientiert man sich so, Publikum ist geil, Gig funktioniert cool.
Mhm.
Und dann kommt mal das erste Solo, wo ich mich gut hören muss, dann bin ich laut genug. Und bei den Nummern, die dann folgen, wo ich vielleicht nicht so super wichtig bin oder wo ich vielleicht auch gut spielen kann, ohne dass ich mich mega krass kontrolliert hören muss, drehe ich dann mal für 20 Minuten wirklich aus pragmatischen Gründen meine Lautstärke runter, um dann für später, wenn ich weiß, da gibt es wieder mehr Bläser-Feature-Kram, wo ich nicht abgenutzt sein möchte auf dem Ohr, dass ich da wieder genug Headroom im wahrsten Sinne des Wortes habe, um wieder mehr Gas zu haben.
Machst es gab Pause.
Dass die Ohren sich ein bisschen erholen können. Es wäre schön, wenn es nicht so wäre, aber ich muss leider diese Alarmglocke anhaben, weil ich einige Gigs hatte, wo ich einfach unzufrieden war. Ich bin runtergekommen, die Ohren haben gepfiffen. Und ich habe trotzdem auch nicht gut gespielt, weil ich so gemerkt habe, ich würde gerne mehr Obertöne hören, ich kann die aber nicht mehr produzieren mit meinem Mund.
Ja, das ist wie, wenn du bei der Gitarre zu viel Kraft aufwendest und verkrampft bist.
Genau.
Das ist das Problem, habe ich auch oft, dass wenn ich keinen guten Sound habe, dass ich dann anfange zu fest zu drücken und meine Muskulatur zu sehr verspannt und alles irgendwie unlocker klingt. Und wenn alles gut hörbar ist, dann kann ich mich viel mehr entspannen und mich durch die Musik bewegen, ohne dass ich jetzt irgendwie technisch irgendwo das Gefühl habe, mir geht die Kraft aus oder sowas. Ne? Und gerade das ist es ja auch, die Ausdauer wird beeinflusst dadurch, dass du immer mehr gibst. So, ne?
Genau.
Das ist auch ein großes Problem generell beim Musikmachen. Wie viel Kraft muss ich eigentlich aufwenden? Und das wird durch das In-Ear natürlich auch nochmal stark beeinflusst und durch das Dynamikverhalten von dem Kopfhörer.
Genau. Und ich finde, das ist eine Instrumentalfrage einerseits. Wir haben jetzt über individuelle Dinge gesprochen. Bei dir ist es so Kraftaufwand beim Spielen, bei der Gitarre. Bei mir ist es Power vom Mund. Sänger haben ein ähnliches Problem, finde ich, wie Bläser. Das kann ich okay einschätzen, weil ich so ein bisschen Backing-Vocals singe. Wenn man sich zu laut hört, singt man zu leise und intoniert dann komisch. Wenn man sich zu leise hört, schreibt man sich die Seele aus dem Leib und geht dann kaputt relativ bald. Wenn man das regelmäßig auf Tour macht, ist es nicht geil für die Stimme. Also da muss man, für mich ist so bottom line, was das angeht, man muss relaxed bleiben und man muss wissen, wo die Probleme liegen und einfach damit leben, dass es nicht perfekt ist und dass man einfach Kompromisse machen muss und dass man lieber mal dann auch damit lebt, dass es nicht ideal ist manchmal und sich vielleicht auch den Kopf nicht so ständig darüber macht und so, hier und schon wieder, das nochmal.
Ja, also es gehört so eine gewisse Resilienz dazu, einfach die Unperfektheit einfach zuzulassen, trotzdem gut zu spielen und sich nicht so verrückt zu machen, dass überall irgendwas ist, was einem nicht so passt.
Genau.
Ich glaube, das ist ein wesentlicher, also überhaupt ein großer Bestandteil vom Spielen live, dass man eine gewisse Resilienz hat, in Bezug zur Unperfektheit des Raums, der Situation an sich, der Bühnensituation. Vielleicht ist das Publikum auch mal anders, redet vielleicht mal mehr bei manchen Auftritten. Mhm. Also eine gewisse Abschottung und eine gewisse,
Hast du Publikum auf dem Ohr bei dir?
Nee, nie. Eigentlich nie. Nee, ich habe keine Atmo-Mikrofone drauf, weil ich ich hatte mal die Situation auch, dass ich gespielt habe und dann haben zwei Frauen direkt vor dem Atmo-Mikro
vorne gestanden. Ich weiß, das war in der Schweiz, das war in der Mühle Hunziken. Ne?
Ja, ja. Und dann haben die sich über, keine Ahnung, Waschmaschinentabs unterhalten oder sowas.
Die haben auch scheiße mitgesungen, extrem schlecht mitgesungen.
Ja, es war einfach so, alles cool, aber es war einfach so, es hat mich rausgebracht, weil ich habe auf der Bühne gestanden, wollte Gitarre spielen und so, ja, also, nee, ich mache das immer so, dass ich, wenn ich die Spülmaschine anschalte, dann mache ich das so, dass ich die Gläser immer ganz hinten rein und dann mache ich, und dann räume ich dann um und so. Und also es ging um solche Themen.
Ich weiß, dann haben halt alle so komisch geguckt, ne? Ja. Alle haben immer so, was ist hier los?
Direkt vor dem Mikro.
Ja, genau.
Und das ist natürlich blöd. Also es kann sich jeder unterhalten über egal was, bei einem Konzert ist mir egal, aber ich beim Musikmachen kann ich das natürlich nicht hören.
Manche Monitormänner machen es ja so, dass sie dann in so Publikumsparts zum Beispiel, wenn das Publikum singt oder so oder mitklatscht oder so, dass sie die dann reinfahren. Ja. Das finde ich eigentlich ganz okay.
Ja, aber mich irritiert sowas meistens. Also ich höre das sowieso so ein bisschen über die In-Ears. Jetzt habe ich natürlich bald wieder geschlossene, da wird es noch ein bisschen mehr getrennt. Kann sein, dass ich mir da wieder ein bisschen was reingeben lasse. Mal gucken, aber diese Atmosituation, die irritiert mich oft. Vor allem klatscht das Publikum ja oft auch mit. Und wenn das passiert, dadurch, dass du so eine große, das Publikum kann noch so tight sein und sicher auf dem Takt klatschen, dadurch, dass die Bühne oft eine Entfernung zum Publikum hat, entstehen natürlich, Delays oder
Laufzeiten sind einfach anders.
Die Laufzeit, genau, so nennt man das, ist anders und dadurch kommt das später an. Und das Publikum klatscht dann zu einem Takt, der nichts mit meiner Realität zu tun hat. Und dann komme ich natürlich arg raus und das ist natürlich schwierig dann. Deswegen ist es auch schon ein Grund, warum ich das nicht möchte, weil da ein Problem auftritt dann.
Für mich gibt es noch ein Ding, was ich total geil finde bei In-Ear, dass ich zum Beispiel in Situationen, das ist jetzt wieder aus meiner Sicht, zum Beispiel, wenn ich eine Flöte spiele oder eine Klarinette, weil die in den Song reingehört, weil wir das so arrangiert haben. Und neben mir steht ein Schlagzeug. Und die Instrumente haben eigentlich miteinander, was Dynamik angeht, sehr wenig zu tun. Schlagzeug ist laut, Klarinette ist relativ leise, meistens, je nachdem, wo man sie spielt. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, über das In-Ear, die für mich so wunderbar laut aufs Ohr zu machen und sie dadurch viel besser kontrollieren zu können. Wenn ich jetzt einen Monitor-Wedge vor mir hätte, dann müsste das so laut sein, weil ich ja dann noch die fehlende Dämmung nicht mehr auf dem Ohr habe sozusagen, weil ich das Kopfhörer nicht im Ohr habe, dass das dann einfach eine Lautstärke-Schlacht werden würde. Und häufig ist dann auch die Übersprechung von dem Monitor auf das Mikro so krass, dass man das Signal eigentlich nicht verwenden kann. Und deswegen sind so, es gibt einige Gründe, warum In-Ear-Monitoring total Sinn macht. Trotzdem bleibt es für mich auch in den größten, geilsten Produktionen irgendwie immer so ein bisschen, es ist funktional, es ist nicht so richtig Wohlfühlstyle.
Immer ein bisschen Kompromiss, ja. Das Gefühl habe ich auch. Und zwar der Kompromiss, dass man natürlich immer einen Klangkörper, also bei der Gitarre speziell, ne, ist es ja so, dass ich nie die Verstärkerbox eigentlich höre, sondern immer den Sound durch das Mikrofon. Also ich höre eher das Mikrofon. Und ich will natürlich, und das ist auch wirklich ein Hauptpunkt, warum ich mich wohlfühle auf der Bühne, ich will, dass Luft bewegt wird. Das ist der Haupt, wie soll ich sagen? Also wenn ich einfach auf der Bühne stehe und ich merke, es Schallwellen bewegen die Luft oder bewegen sich durch die Luft, das ist physikalisch ein anderes Wahrnehmungsgefühl, als wenn ein Signal durch ein Mikrofon, durch ein Kabel in mein Ohr geht. Total. Das ist eine ganz andere Welt. Alter, logisch.
Dieses Ding hier, ne?
Ja.
Hier kommt der Sound raus. Also, hier kommt viel raus, hier kommt ein bisschen raus, so ungefähr. Wenn ich das übe zu Hause, höre ich, hier oben ist mein Kopf, hier sind meine Ohren. Ich höre das nicht hier.
Ja, klar, natürlich.
So, sobald ich aber ein Mikro davor habe, sei es jetzt hier ein Ständermikro oder ein Clipmikro, ist der Sound da. Das ist total unnatürlich.
Ja.
Das ist eigentlich total unnatürlich. Was ich mache, ist, ich fange schon zu Hause an, gegen Wände zu üben, um die Reflexion zu hören. Es gibt auch so ein Ding, was man da vorne dran machen kann, dass man wie so eine Reflektorscheibe. Und ich fange tatsächlich auch, wenn ich Touren vorbereite oder Produktionen vorbereite, dann übe ich zu Hause mit Mikro.
Verstehe.
Auch Flöten, Klarinetten. Ich nutze die Pickups oder die Mikrofone, die ich verwende, auch zum Üben zu Hause, um mich darauf vorzubereiten, weil ich mache dann andere Dinge mit dem Kehlkopf, mit die Tonproduktion ist anders, bei Blasinstrumenten ähnlich wie beim Singen auch, du machst andere Sachen. Das ist aber erstmal unnatürlich. Das heißt, man muss das auch üben. Man muss sich darauf einlassen. Mhm. Man muss in der Lage sein, auch das wiederum zu kontrollieren. Ja. Das ist deswegen, für mich gibt es zwei Unterschiede. Du kannst, wenn du jetzt eine Band bist, die kammermusikalisch funktioniert, sei es zum Beispiel eine Jazz-Kombo, ein Jazz-Quartett, sag ich jetzt mal. Du hast einen Flügel, du hast einen Kontrabass, du hast ein Schlagzeug und einen Saxophonisten zum Beispiel. Mhm. Wenn die irgendwie cool aufgebaut sind, auf einer Bühne stehen, okay, der Bass wird wahrscheinlich einen kleinen Amp haben, aber theoretisch braucht man nicht mehr. Um sich hören zu müssen, braucht man eigentlich nicht mehr. So, du kannst, wenn du halbwegs im Kreis stehst, kannst du spielen und hast einen geilen akustischen Bandsound. Dann kommen da die Mikrofone dran und der Techniker könnte theoretisch ohne Monitoring nach draußen einen geilen Sound
fahren. Ja, die ganzen Bluegrass-Bands funktionieren
zum Beispiel. Ne? So, sobald du anfängst, ich sag mal, wenn es poppiger wird, wenn du Gesänge hast, wenn du unterschiedliche Instrumente hast, wo man ein bisschen weggeht von diesem Klangkörper als kammermusikalisch, wie ich gerade sagte, da geht es natürlich dann mit Monitorbedarf los. Ich will das hören, damit ich überhaupt spielen kann.
Dann geht's los.
Und da geht es dann los. Und ich finde natürlich, dass das dann auch wiederum so ein bisschen das Musizieren miteinander verändert. Ja. Und deswegen finde ich es manchmal geil, ganz ohne Mikrofon und ganz ohne Kopfhörer und Wedges einfach zu spielen.
Das ist natürlich das Schönste.
Da passieren andere Dinge, aber das geht halt manchmal nicht, wenn wir Pop machen, wenn wir die großen Bühnen spielen oder im Studio sind.
Ich glaube, darüber, ja, klar, da kann man darüber sprechen, aber ich glaube, alle, die In-Ear benutzen, kennen das Phänomen, dass wenn man mit Menschen in einem Raum direkt steht, ohne Kopfhörer, ohne irgendwas, dass man dann das beste Gefühl hat, wie man gerade klingt so im Raum. Ne? Klar, sprechen wir wieder von einem kleinen Raum, bei dem man jeden auch hören kann. Auf einer großen Bühne, wo alle irgendwie 10 Meter Abstand voneinander haben, ist das ja gar nicht mehr möglich. Da müssen dann gerade diese Bluegrass-Bands, die müssen dann ganz nah zusammen auf der Bühne stehen.
Ja, genau.
Die stellen sich in einen Kreis. Es wird ein Mikro aufgestellt, das meistens eine Kugelform
Charakteristik hat.
Und dann geht da alles gleichberechtigt rein. Dann merkt man dann schon auch mal, dass das Banjo ein bisschen weiter Abstand nimmt vom Mikro, weil das generell viel lauter ist als der Rest. Oder der Bassist hat ein bisschen Abstand, weil die Bassfrequenzen sich anders ausbreiten als hohe Frequenzen zum Beispiel. Egal. Auf jeden Fall ist das merkt man da, dass dieses Musizieren direkt im Raum, ich merke, dass sich Luft bewegt, ich merke, dass ein Instrument Dynamiken hat, die ich direkt wahrnehmen kann, und ich merke auch das Raumverhalten von einem Musiker. Wenn jemand sich leicht dreht, höre ich, dass es ein bisschen anders klingt. Also diese ganze Wahrnehmung, die macht natürlich was mit einem. Und das finde ich natürlich immer super spannend. Es klingt immer sehr natürlich und ich habe ein sehr natürliches Spielgefühl. Natürlich kann man da auch sagen, ja, aber ich höre meine Gitarre schon besser, wenn ich dann nochmal einen Kopfhörer habe, weil die Öffnung der Gitarre, also der akustischen Gitarre, natürlich hier, ich habe ein Schallloch und das geht natürlich nach vorn raus und ich als Gitarrist habe meinen Kopf ja eher oben.
Ja.
Ich höre die Gitarre eigentlich gar nicht so gut als Gitarrist, wenn man so will. Ne?
Ja.
Ich höre sogar die Gitarre besser von meinem Gegenüber, der vielleicht auch eine Gitarre spielt. Oder das ist natürlich, dann könnte man wieder sagen, okay, es ist vielleicht sogar besser mit dem In-Ear, wie auch immer. Also es hat diese zwei Welten. Mein Signal klingt künstlich, aber ich kann es kontrollieren. Und dann mein Signal klingt so, wie ich es gewohnt bin, natürlich, aber ich kann es vielleicht nicht immer so gut kontrollieren. Mhm. Es ist immer ein Kompromiss. Und da kommen wir dann an den Punkt, ich brauche so eine gewisse Resilienz, geil spielen zu können, gut spielen zu können, obwohl nicht alles perfekt ist. Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei.
Aber es gibt so ein paar praktische Tipps. Wir hatten es ja gerade schon mit dem Low-End, zum Beispiel Low-Cut machen.
Ja.
Es gibt, finde ich, ein paar Tipps, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen, aber vielleicht Leute, die noch nicht viel mit In-Ear-Erfahrung haben, eben nicht. Zum Beispiel bei Bläsern oder auch bei Sängern, wenn wir mehrere Stimmen haben, mehrere Bläser, mehrere Stimmen, und die sind alle in der Mitte und du bist einer von denjenigen, die spielen oder singen, dann wird es schwierig zu intonieren oder es wird manchmal auch mit den Obertonstrukturen schwierig.
Ja,
was ich mache zum Beispiel, wenn wir in der Horn-Section spielen, Posaune, Trompete, Saxophon zum Beispiel, ich bin in der Mitte, mein Saxophon ist in der Mitte und ich panne mir die Trompete so weit es geht weg in eine Richtung. Einfach deswegen, weil wenn ich eine zweite Stimme mit dem Saxophon spiele, die mit der Trompete sich mischen soll, wenn das Blending gut sein soll, dann passieren manchmal, wenn die übereinander liegen, passieren, dann weiß ich nicht mehr, bin ich jetzt zu tief oder ist die Trompete zu tief? Logisch. Und dann ist es geiler zu sagen, ich trenne die komplett so weit, wie es geht, nach links oder rechts. Mhm. Und dann merke ich, ich bin zu tief oder Trompete ist zu tief, ich kann mich anpassen. Das ist ein Ding bei Vocals genau das Gleiche, dass man sagt, Backing-Vocal-Lady nach rechts, Keyboarder-Vocals nach links, ich bin in der Mitte, kann viel besser euch alle hören. Lustig finde ich, manche machen es so, die sind nicht selber in der Mitte, sondern die setzen sich selbst nach links.
Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ja.
Gibt es auch Möglichkeiten. Aber das hilft zum Beispiel total. Und dann so das Grundsätzliche, mach mich mal lauter oder mach mich mal leiser. Mhm. Habe ich bei mir bemerkt, wenn ich mehr Grip haben will, wenn ich mich mehr hören will, und das betrifft sowohl Saxophone als, finde ich, auch meine Gitarren, vielleicht ist es bei dir anders, dann lasse ich mir nicht mehr Lautstärke geben, sondern ich bitte dann eher darum, die hohen Mitten lauter zu machen.
Ah, okay.
Also 2 bis 5 Kilohertz in dem Bereich, wo bei mir beim Saxophon so ein entsteht, das ist der Grip für mich.
Verstehe.
Wenn das dumpf ist, dann kann ich das so laut machen, wie ich will, dann bringt mir das nichts.
Ja.
Wenn ich einfach nur ein bisschen mehr hohe Mitten reinmache, dann wird nicht das gesamte Signal lauter, sondern es wird einfach ein bisschen präsenter und deswegen habe ich da etwas mehr Grip einfach irgendwie.
Ja. Das mache ich, also es ist ja bei mir als Gitarrist, ich kann meinen Verstärker natürlich immer einstellen, so dass ich sagen kann, okay, ich hätte gerne ein bisschen mehr Höhen, bessere Tiefe oder ich kann meine
Effekte. Du machst das selbst
quasi. Ich mache das selbst. Das kommt bei mir selten vor, dass ich dem Micha sagen muss, mach mal die 2,5 Kilohertz ein bisschen lauter oder so.
Mhm.
Das passiert selten. Ich sage eher mal, nimm ein bisschen die 200 Hertz raus, weil es in den besten bisschen matscht, da ein bisschen was machen. Und dann der Rest, also so, den stelle ich mir am Verstärker natürlich so ein.
Ich mache das ja, ich bringe ein Mundstück mit, was auch schon so klingt, was in diese Richtung geht. Ich würde mit diesem Mundstück keinen Jazz-Gig spielen, weil das zu brillant klingt. Das ist ausgesucht dafür, damit es in so einem großen Setup noch Durchsetzung
ist.
So wie du an deinem Amp.
Oder eine Les Paul nehmen oder eine ES-335 nehmen, weil ich einen jazzigeren Sound will. Das ist genau dasselbe Ding.
Aber das ist zum Beispiel so ein Thema, dass man nicht nur lauter macht, sondern so ein bisschen sich über die Frequenzen Gedanken macht.
Absolut.
Und dann dieses Panning grundsätzlich links, rechts, finde ich wichtig.
Ja.
Und halt, wie gesagt, die Disziplin untereinander finde ich ganz entscheidend, dass vielleicht manchmal bei einer Band, die jetzt neu anfängt mit In-Ear-Monitoring, wo man so merkt, oh Mann, das ist ein Fass ohne Boden. Das
ist erstmal schwierig wahrscheinlich.
Sau anstrengend.
Wir machen das jetzt ja halt schon ziemlich lange mit Sing My Song, seit über zehn Jahren so intensiv und vorher vielleicht auch schon, da gab es ja auch schon In-Ears. Ich habe vorher schon eine komplette Tour mit In-Ear gespielt.
Ja, also, ja, bei mir ist schon, also ich würde auch sagen, eigentlich jetzt mittlerweile fast 15 Jahre spiele ich fast ausschließlich mit In-Ear.
Ja.
Fast. Und jetzt in den letzten Jahren eigentlich wirklich durchgängig so.
Ja, und es gibt halt immer auch Möglichkeiten, dass man da, also es gibt gerade jetzt, ich rede immer von der Gitarristenwelt, Möglichkeiten ohne Mikro, sondern mit einer Boxensimulation zu spielen, die auch schon sehr gut klingen. Mhm. Aber gut, da macht man ein neues Feld auf. Also auf jeden Fall muss man sich, wie du schon gesagt hast, ein bisschen lernen, mit In-Ear zu spielen. Man muss für sich selber wissen, was ist wichtig, was brauche ich. Und ich glaube, es ist auch wichtig, immer zu versuchen herauszufinden, warum fühle ich mich jetzt gerade nicht wohl, was kann ich dran ändern, woran liegt es? Ist es die Dynamik, sind es die Frequenzen, ist es was anderes, ist Panning, und das sind so Sachen, die man natürlich ein bisschen checken kann und im Griff haben kann und so. Naja, whatever, also vielleicht haben wir ja ein bisschen geholfen, dass Leute so ein paar Ideen
Anonyme in ihr
Treffpunkte.
Ja, also spannendes Thema, schwieriges Thema, never ending story, Fluch und Segen, alles zugleich.
Und dass auch selbst Leute, jetzt sagen wir mal wie wir, die wirklich immer mit in ihr spielen, eigentlich auch nie an dem Punkt sind, dass sie sagen,
dir kann man es echt nicht recht machen.
Nee. Mist. Meckerliese, ne? Immer meckern.
Ja, aber ist so.
Ja.
Aber genau, schreibt uns, wenn ihr andere Erfahrungen habt oder wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, die wir nicht beleuchtet haben oder so. Oder vielleicht können wir dann...
Haben wir bestimmt ein bisschen was vergessen, ja, ne? Aber ist ja immer so.
Wir haben jetzt auch keinen Fahrplan hier abgearbeitet, sondern ein bisschen drauf los, gebrainstormt sozusagen.
Ja.
Aber übermorgen geht's wieder los bei uns. Da sind wir wieder mit dem Gregor unterwegs und haben die Dinger wieder im Ohr.
Ja, mal gucken, wie es weitergeht bei uns. Ich meine, vielleicht ist es auch mal so, dass wir unterwegs irgendwie so einen Podcast machen und eine Kamera irgendwo hinstellen. Mal schauen, ich habe keine Ahnung. Das war jetzt die zweite Folge. Also viele, das ist ja so, viele brechen bei der 10. Folge ab, weil sie merken.
Ist das so? So,
ja, es gibt glaube ich, so eine Tendenz. Mal gucken,
viele Ehen werden nach 7 Jahren geschieden und viele...
Oder 7 oder so, ne? Vielleicht sollten wir uns als... Wir wollen die ersten 7 Folgen schaffen.
Ja.
Und dann mal gucken, ob wir es weiter schaffen. Vielleicht schaffen wir es weiter.
Vielleicht müssen wir auf In-Ear switchen beim nächsten Mal. Ich höre mich so schlecht.
Beim Podcasten. Gute Idee. Also Leute, auch was das Thema Gendern betrifft und so, verzeiht uns, wenn wir da vielleicht nicht immer so auf Zack sind. Wir versuchen es so ein bisschen. Es ist gar nicht mal so einfach, ne? Wenn man
In-Ear-Monitorinnen.
In-Ear-Monitorinnen. Also bitte seid da nicht so streng mit uns. Wir gucken, dass wir das immer einhalten und so. Ich hoffe, dass wir da niemand auf die Füße treten. Aber ihr wisst ja, wie es ist. In unserer Welt sind alle gleichberechtigt.
Yes.
Und das ist auf jeden Fall, da geht's hin und da soll es auch herkommen und da soll es auch immer sein.
Schreibt uns, wenn ihr andere Themen habt, wenn ihr Wünsche habt über Themen, über die wir quatschen sollen, darüber ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ein bisschen
Kommunikation.
Genau. Und liked uns, shared uns.
Was macht man als Podcaster? Liken, sharen, ja, ist das so?
Man kann auf jeden Fall sharen, posten.
Teilen und so.
Ja, ne? Da kann man alles machen. Und genau. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören.
Schön war's. Hat mich gefreut, Herr Müller. Es war eine schöne Session mit Ihnen heute.
Ja, ich freue mich sehr.
Wir sehen uns.
Anregende Gespräch. Das war Wir und die Musikwelt.
Richtig.
Nummer 2.
Und mal sehen, wann die nächste Folge kommt. Wissen wir eigentlich, wie oft wir das posten? Wissen wir noch gar nicht.
Wie oft wir das posten?
Ja, jeden Tag oder jede Woche.
Ach so, na, ich würde auf jeden Fall sagen, so mindestens 2-mal im Monat.
Einmal im Jahr, ja.
Genau.
2-mal im Monat, ne? Okay, wir versuchen es 2-mal im Monat zu machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alle, die hier Video gucken, können uns auch sehen, was eine besondere, ein besonderer Genuss sein soll für euch. Und deshalb schaltet bitte wieder ein, wenn wir das nächste Mal hier in unserem wunderschön beleuchteten Studio sitzen und euch die neuesten Themen und die interessantesten Themen aus der Musikwelt präsentieren.
In
diesem
Sinne.
Tschüss. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.